Bevor es gleich losgeht mit der Folge, haben wir noch eine Bitte an euch. Wie ihr wisst, hat der Berliner Bürgermeister uns ja schon eine Auszeichnung gegeben für Benes Spermiogramm. Aber jetzt kann unser Podcast hier, Mom and Dad Jokes, auch einen Preis bekommen.
Ihr könnt nämlich für uns abstimmen beim Deutschen Podcastpreis und alles, was ihr dafür tun müsst, ist in die Shownotes zu gehen und den Link anzuklicken.
Würden wir uns sehr drüber freuen und unter allen, die abstimmen, verlosen wir eine Probe von Benes. Na, ihr wisst schon.
Morgen, Leute, ich geh jetzt kacken.
Aber ja, don't Google with the Kugel. Jetzt lach doch mal kurz über meinen Witz.
Ja, naja, komm. Wo ich mir denke, ja, that's your fucking job. Letzte Runde, ich gehe mit dem Hund raus. Oh ja, soll ich dir jedes Mal, wenn ich mit dem Hund spaziere, jetzt Fotos schicken oder was?
Und dann hat sie dazu gesagt, und ich weiß nicht, ob ich darüber lachen oder heulen soll, dass sie zum Schneckentüff geht.
Mom and Dad Jokes.
Der Podcast für Moms and Dads. Und die, die es gerne wären.
Und für Jokes.
Wow.
Und die, die mit Kindern gar nichts anfangen können, die dürfen natürlich auch zuhören.
Für euch machen wir einfach ein paar Untenrum-Gags.
Hallo Leute und herzlich willkommen zu Mom and Dad Jokes zu Folge 34. Hm. Hi Ariana.
Hi Bene.
Na?
Ja, ich sag da jetzt gar nichts mehr zu diesen Begrüßungen. Ich mache einfach weiter, als wäre nichts gewesen.
Ja, war ja auch nichts.
Ja, wir nehmen ja immer hier diese kleine Einleitung für euch auf.
Ja.
Heute ist übrigens ein romantischer Tag, würde ich es romantisch nennen, weil wir sind angekommen inhaltlich, also jetzt gleich, wenn wir in die Folge gehen, Mitte Januar 2024, also diesen Jahres. Das heißt, wir haben fast aufgeholt, finde ich. Wir sind sehr nah dran, ja, an der Gegenwart und ab dann wird es richtig spannend.
Ist eine Aufholjagd hier.
Hm?
Ist eine Aufholjagd.
Ist eine zeitliche Aufholjagd, weil ab dann fangen wir an, in Realtime zu senden.
Das wird spannend.
Bin mal gespannt, wann wir da genau angekommen sind. Aber jetzt gibt es erstmal eine kleine, also einen kleinen Nachtrag zu dieser Folge, beziehungsweise mir ist gerade eingefallen, dass du in der letzten Folge erzählt hast, dass das Gerücht verbreitet hast, dass deine Mutter irgendwie als du 2 Wochen alt warst, mit dir um die halbe Welt geflogen ist.
Ja.
Und ich habe in der Folge gesagt, dass ich mir das nicht vorstellen kann, dass deine Mutter das gemacht hat, weil das wäre absolut, also ich will es überhaupt nicht verurteilen, wenn das jemand macht und wenn es medizinisch einwandfrei und notwendig ist, aber ich konnte es mir nicht vorstellen. Du hast deine Hausaufgaben gemacht und hast sie gefragt.
Ja. Ich bin mit 6 Monaten das erste Mal nach Venezuela geflogen. Ja,
also so wie ich vermutet habe, ganz weit weg von 2 Wochen alt.
Ja, was ist, wie gesagt, ich kann es ja auch nicht einschätzen.
Nee,
oder weiß ich auch noch selber. Also meine Erinnerung ist auch verschwommen.
Ja, und schade, dass wir nicht gewettet haben, weil Wettschulden sind Ehrenschulden und du wärst sonst jetzt verpflichtet, das zu machen. Leider haben wir nicht gewettet, hätten wir machen sollen.
Haben wir aber nicht.
Und noch ein kleiner Nachtrag, denn das ist die Folge, das haben wir auch schon ganz lange angekündigt innerhalb unserer Podcast-Folgen, dass wir irgendwann mal für euch, so transparent sind wir hier, eine Aufschlüsselung machen oder Aufstellung, was wir tatsächlich für die Kinderwunschbehandlung bezahlt haben. Und da haben wir in der Vergangenheit schon oft gesagt, dass, ja, ich weiß nicht, ich glaube, da geht jeder anders mit um, aber für mich gab es keinen Grund, da ein Geheimnis draus zu machen. Wir haben immer betont, dass wir uns absolut bewusst sind, dass man, wenn man das zahlen kann, sich in einer privilegierten Situation befindet. Und ich glaube, wenn man da eine gewisse Dankbarkeit für hat und das auch so, ja, nicht als selbstverständlich nimmt und da so mit umgeht und das auch, also man kann natürlich auch sagen, ich bin mega geiler Krösus, ich fahre ein fettes Auto und ich kann mir eine Kinderwunschbehandlung für 40.000 Euro leisten. Spoiler, das ist nicht der Betrag. Dann kann man es bestimmt auch machen, aber ja, ich glaube, wir haben schon immer sehr viel Dankbarkeit dafür gespürt, dass wir das zahlen konnten.
Ja.
Genau.
Ja.
Und sagen heute einmal so die einzelnen Positionen, also nicht alle, aber wie sich das ungefähr zusammensetzt und was dann wirklich unterm Strich bei rauskommt.
Oh ja.
Das hört ihr so gegen Ende der Folge. Da gehen wir einmal, ich habe natürlich immer eine Liste geführt, ist ja klar, gehen das einmal durch. Und ich habe neulich eine Nachricht bekommen von einem Hörer, tatsächlich, ja, richtig, ihr habt richtig gehört, Hörer, der mir eine Nachricht geschickt hat und meinte, wenn ihr demnächst in der Folge die Zusammenrechnung der Kosten macht, könntet ihr dann auch mal eine Zusammenfassung eurer Reise geben. Obwohl ich alle Folgen von euch gehört habe, komme ich gar nicht mehr mit, welche Methode ihr in welchem Zeitraum gemacht habt.
Ah, ja.
Also, klasse wäre, wie lange habt ihr es auf natürlichem Weg probiert, schwanger zu werden? Welche Methoden habt ihr in der Kinderwunschbehandlung jeweils wie lange und mit wie vielen Versuchen ausprobiert? So einen Gesamtüberblick über die letzten Jahre zu geben, wäre wirklich sehr bereichernd. Ja, lieber Hörer, das haben wir doch mal gemacht, beziehungsweise ich habe das versucht mal zusammenzufassen. Also, Kann ich übrigens gut verstehen. Also klar kann man sich alle Folgen anhören, aber das zusammen zu puzzeln ist relativ schwierig. Deswegen kriegt ihr es hier einmal mit geballtem Wissen.
Zum Mitschreiben.
Also, es fing so an. Wir haben es erstmal dieses empfohlene eine Jahr versucht. Da habe ich diverse Sachen gemacht, von morgens Temperatur messen, diese LH-Streifen.
Versucht heißt Sex.
Ja.
Na, damit die Leute wissen, was das heißt.
Ja, okay. Ich habe Nahrungsergänzungsmittel gemacht, natürlich Zyklus-Tracking. Das heißt, die ganz normalen Hausmittelchen, die man so zur Verfügung hat.
Kopfstand.
Ja, nee, aber die Katze habe ich am Anfang schon gemacht tatsächlich. Dazwischen muss man aber sagen, nach so 6-7 Monaten hast du einmal ein Spermiogramm machen lassen, damit wir wussten, dass es jetzt nicht daran liegt oder scheitert und das überhaupt nichts bringt und wir eh schon irgendwie Richtung künstliche Befruchtung gehen müssen. Und ich habe schon irgendwann in Absprache mit meiner Frauenärztin eine Gerinnungsdiagnostik gemacht. Das heißt, in einem Gerinnungszentrum geguckt, ob irgendwas mit meiner Blutgerinnung nicht stimmt, kann auch manchmal der Grund sein, und meine Gebärmutter untersuchen lassen. Aber wenn man es so will, haben wir es ein Jahr lang erstmal auf natürlichem Wege probiert, ohne klinische Intervention. So, und da ich zu den ungeduldigen Menschen gehöre, sind wir nach relativ genau einem Jahr dann ins Kinderwunschzentrum, da wo wir die Behandlung dann auch haben durchführen lassen, und haben, das kriege ich jetzt nicht mehr so ganz genau zusammen, 2 oder 3 Zyklen Monitoring gemacht. Mhm. Das heißt, da wird nur engmaschig im Ultraschall kontrolliert, wie läuft der Zyklus, also genau, gibt es da Auffälligkeiten. Da habe ich dann auch schon Tabletten dann zur Unterstützung genommen für die Eizellreifung, aber man hat dem Körper eigentlich so einigermaßen alles erstmal seinen natürlichen Gang gehen lassen, um zu gucken, gibt es da schon Auffälligkeiten. Genau, 2 oder 3 Zyklen, sprich 2 oder 3 Monate waren das dann.
Auch noch 6.
Mhm.
Auch noch Sex.
Genau, das muss man auch noch sagen. Also mit Piep in Düt rein. Und das hat auch nicht, Achtung, gefruchtet. Deswegen folgten dann nach einer Gebärmutterspiegelung, um zu gucken, ob da irgendwelche Auffälligkeiten sind. Da kam dann raus, dass mein einer Eileiter verschlossen ist. Das heißt, dass wir immer nur auf einer Seite, also wenn der Eisprung auf einer bestimmten Seite war, ich glaube auf der rechten, das versuchen konnten. Und dann haben wir weitergemacht mit Insemination. Und die konnte natürlich immer nur dann stattfinden, wenn sich im Ultraschall der Eisprung auf der richtigen Seite abgezeichnet hat. Und wenn nicht, mussten wir pausieren. Und ich glaube, dass wir dafür insgesamt 5 Monate gebraucht haben. Mhm. 5 Monate für 3 Inseminationsversuche durch die quasi eileiterbedingte Pause, wenn der Eisprung auf der falschen Seite war. Dann.
Da, Insemination ist kein Sex mehr.
Kein Sex mehr. Das ist Sperma entnommen, also von Bene in Beisein des Berliner Bürgermeisters abgegeben und im Labor aufbereitet.
Gezapft.
Genau. Und mir eingeführt. Auch unter Tablettenunterstützung hormonell, genau. Dann folgten 2 Runden IVF. Einmal direkt nach Hormonstimulation und OP-Entnahme und einmal als Kryotransfer, also mit einer Pause dazwischen, damit mein Körper sich erholen kann, mit eingefrorener Eizelle. Der erste IVF-Zyklus hat, glaube ich, so alles in allem, glaube ich, 5 Wochen gedauert, weil ich sehr lange diese Hormonstimulation machen musste, weil irgendwie mein Körper nicht richtig drauf angesprungen ist. Dann mussten wir 2 Monate, glaube ich, Pause machen, damit mein Körper sich davon erholt. Mhm. Und dann hat es beim nächsten IVF-Zyklus, wo es geklappt hat, was unser erfolgreicher IVF-Zyklus war, glaube ich, von, okay, wir fangen an mit Medikamenten zu stimulieren, bis zu Schwangerschaftstest ist positiv, glaube ich, ungefähr so 7 Wochen gedauert. Mhm. So, also nochmal einen kurzen Abriss. Ein Jahr lang auf natürlichem Wege zu Hause im heimischen Schlafzimmer versucht, mit nach so einem halben Jahr etwa einmal Spermiogramm abklären. Dann sind wir nach einem Jahr Fehlversuchen ins Kinderwunschzentrum gegangen. Dort haben wir 2 oder 3 Zyklen nur Monitoring gemacht. Dann folgten in ungefähr 5 Monaten 3 Inseminationen und dann nochmal in so 4 Monaten 2 Runden IVF. Insgesamt macht das ungefähr 16 Monate, wie man in Fachkreisen unter Eltern sagt, 16 Monate. Das heißt ungefähr 1 Jahr und 4 Monate, so Pi mal Daumen, im Kinderwunschzentrum plus das eine Jahr zu Hause Versuch macht ungefähr 2,5 Jahre. Zwischendurch hatten wir irgendwie hier und da nochmal eine Pause, aber genau. Mhm. Alles in allem hat es ungefähr von Startschuss bis Ende 2,5 Jahre gedauert und so hat sich das zusammengesetzt. Ja, und wenn man jetzt, wenn ihr jetzt gleich diese Folge hört, mit uns reinspringt in den 10. Januar 2024, also diesen Jahres, dann kriegt ihr da gegen Ende auch nochmal die Aufschlüsselung der Kosten. Und dann, finde ich, hat man wirklich einen sehr guten Eindruck von, wie, welche Methoden haben wir ausprobiert, in welchem Zeitraum und was hat uns das am Ende gekostet. So. Und dazu will ich eigentlich gar nicht mehr zu sagen, außer viel, viel Spaß, have fun. Und ab geht's zum 10. Januar 2024.
Viel Spaß. Hallo Ariana.
Hallo Benedikt.
Na, bist du gut rübergekommen?
Wo jetzt rüber?
Ins neue Jahr.
Ach so, zäumen wir das Pferd jetzt von der Seite auf?
Von der
zäumen
Seite.
Zäumen wir das Pferd jetzt anal auf?
Ja, das zäumen wir jetzt von hinten auf.
Erstmal sollte man vielleicht sagen, wo wir uns befinden. Zwischen Silvester und meinem Geburtstag.
Ja.
Am 10. Januar ja. 2024.
In genau der Zone, wo man Leute immer noch ein frohes Neues wünscht.
Weiß ich jetzt nicht. Finde ich schon recht spät.
Ich ziehe das durch.
Du ziehst es durch. Ich bin gut rübergerutscht. Wir sind ja zufälligerweise auf der gleichen Silvesterparty
witzig,
gewesen.
Ja, lustig, ja.
Da, also ich wollte auch einen Satz dazu verlieren. Allerdings, du weißt ja, wie ich bin. In meinem Kopf ist immer alles sehr geordnet. Und so, ja, wenn das ja nicht der richtigen Ordnung folgt.
Es macht mich nervös, dass es bei dir mal alles so
und
geordnet ist.
Und mich macht es nervös, wenn es nicht in der Ordnung ist.
Ja.
Und da ich ja für den heutigen Tag, also für den heutigen Aufnahmetag, noch ein paar Notizen haben, die sich vor
Notizen,
die sich vor Silvester befinden,
ja, na gut,
würde
dann
mich das total
halt
durcheinander bringen.
Dann fangen wir halt beim Pferd vorne an.
Würde mich freuen.
Ja.
Also erstmal, genau, wir befinden uns in Schwangerschaftswoche 20.
Klingt
und das
gut.
Ist der feierliche, die feierliche letzte Woche vom 5. Monat. Es ist so absurd. In ein paar Tagen bin ich schon im 6. Monat.
Und bist du dann im 6. Monat eines positiven Ergebnisses oder bist du im 6. Monat schwanger? Das müssen wir auch noch klären, wie jetzt gerade
ja,
deine Gefühlslage ist.
Ja, können wir
ist.
Jetzt gerne klären.
Ich mache jetzt aber nicht mehr so mit Trommelwirbel. Das machen wir jetzt einfach
nee,
so,
das
ne?
Das machen wir nicht ja. mehr. Aber ich muss zugeben, ich befinde mich wirklich, ich weiß gerade gar nicht mehr, ich habe es letztes Mal mit irgendwas verglichen, mit einem Zug oder so, dass ich mich in den Zug gesetzt habe und Richtung schwanger fahre, von positivem Ergebnis zu schwanger. Also der Zug fährt in den Bahnhof ein. Es ist schon,
okay.
Ja.
Kannst du das Schild schon sehen?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, okay.
Ja, ich weiß nicht, ob ich da je hinkomme, dass ich so voller Pracht, voller Stolz sage, ich bin schwanger. Das weiß ich
ja,
nicht.
Ja, hoffentlich.
Ja, weiß ich nicht. Für im Moment fühlt es sich
na
so
gut,
an, als
aber
wäre ich
irgendwann
immer eine kleine
wirst
Vorsicht
du ja auch
haben.
Einen riesen Bauch haben. Und es wird einfach so, schwanger sein wird dann deine Identität.
Wow, das finde ich ganz schlimm, wenn das so alles ist,
ja,
was man hat.
Das wird's bei dir. Und dann kannst du nicht mehr sagen, ja, siehst du doch, dass ich ein positives Ergebnis habe. Entschuldigen Sie, das darf ich nicht trinken, ich habe ein positives Ergebnis.
Ja, mal schauen.
Die Achterbahn? Nein, die kann ich nicht nutzen, ich habe ein positives Ergebnis.
Ich werde auf jeden Fall den nächsten Wochenwechsel und auch den übernächsten tatsächlich, also 2 Wochenwechsel in New York haben.
Verrückt, was machst du denn da?
Ich bin da mit meinem Freund. Ich
dachte, du wolltest das Pferd vorne aufzäumen. Jetzt
das
machst
ist
du mich wieder
nach hinten.
Ach so, nach hinten.
Ja.
Ja.
Ich würde sagen, das letzte Mal, dass wir aufgenommen haben, ist tatsächlich gar nicht so lange her. Aber es ist trotzdem einiges passiert. Und es steht auch einiges bevor. Deswegen haben wir uns entschlossen, uns wieder an dieses Mikrofon zu setzen.
Ja.
Wow. Willst du ein bisschen erzählen? Soll ich ein bisschen erzählen?
Komm, steig du doch mal ein.
Okay.
Du willst ja das Pferd von vorne machen.
Ja.
Ja.
Also erstmal würde ich damit anfangen, genau, wie gesagt, Schwangerschaftswoche 20, 5. Monat und mir gehen jetzt langsam so Dinge durch den Kopf, wie zum Beispiel, dass ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal geredet haben, aber wir haben ja beide ein unterschiedliches Schlafbedürfnis,
ja,
was ich sehr faszinierend und auch manchmal amüsant finde, weil, also ich beneide dich und gleichzeitig finde ich es auch total bewundernswert.
Oh.
Ich finde, du kommst so gut klar mit wenig Schlaf.
Ja, bin eine Maschine.
Und du bist eine Maschine, wirklich. Und selbst wenn du mal so wenig Schlaf hast, dass auch du dich mal müde fühlst, gehst du damit so, du gehst damit so würdevoll um. Also ich finde das wirklich krass. Du pfeifst dir dann halt einen Kaffee rein und ziehst durch, wenn wir irgendwie mal früh zum Flughafen müssen oder sowas.
Klar.
Das finde ich unglaublich. Und bei mir war es schon immer so, ich würde es eigentlich gerne mal untersuchen lassen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil du machst dich ja immer drüber lustig, kann ich auch verstehen, aber ich kann es nicht ändern. Wenn ich weniger als, sagen wir mal so, 7,5 Stunden Schlaf habe, fühle ich mich wirklich auch bei 0% Alkoholeinwirkung, keiner Art von Feierei oder irgendwas. Ich fühle mich, als hätte ich einen fetten Kater, als hätte ich tagelang durchgesoffen und also es ist wirklich, ich habe körperliche Begleiterscheinungen. Angenommen, ich bin um, keine Ahnung, um 12:30, 1:15 im Bett und schlaf um 1. Und dann klingelt mein Wecker um 8.30 Uhr. Mhm. Das sind dann genau 7,5 Stunden. Mir ist schlecht, ich habe Herzrasen, meine Augen brennen und wenn ich dann zum Beispiel Auto fahre oder irgendwo hinlaufe, mich mit Leuten unterhalte, habe ich das Gefühl, dass alles wie an so einem Nebel an mir vorbeizieht. Mhm. Manchmal, wenn ich extrem gute Tage habe, dann komme ich damit besser klar, aber oft ist das so der Fall. Mhm.
Es hört sich nämlich genau das Szenario, um 1 schlafen, um 8.30 Uhr aufwachen, ist mein Ausschlafen. Das für mich, das ist die Definition von Wochenende.
Aber warum?
Na, weil ich schlafe nicht mehr.
Ach so, weil du es einfach nicht brauchst.
Selten, dass ich auch am Wochenende nach 8 oder 8:30 aufwache. Also ganz selten.
Ja.
Also ja, weiß ich nicht.
War das schon immer so?
Nö, ich hab auch schon früher richtig, also das war witzig, weil immer, wenn ich bei meinem besten Freund geschlafen habe, ne, so wir haben oft beieinander übernachtet.
Aufeinander?
Aufeinander auch. und der war und ist, glaube ich, wir waren Kinder. Natürlich haben wir aufeinander geschlafen.
Ihr wart pädophil.
Nein, viel. Wir waren ja zwei Kinder. auf jeden Fall war der immer, und ich glaube, ist er immer noch, wenn's die Arbeit denn zulässt, ein krasser Langschläfer. Das heißt, wir haben beide immer bis in die Puppen Filme geguckt, ja. Und ich bin dann um 8 aufgewacht oder um 9 vielleicht mal. Und er hat einfach so bis 12 gepennt oder auch bis 13 Uhr. So einfach gepennt, ja. Und das ist dann halt diese Situation, wenn diese Gästematratze vor dem Bett des ansässigen Kindes quasi liegt im Kinderzimmer. Und ich dann auf dieser Gästematratze lag und mir war so langweilig. Es gab keine Handys. Man konnte nicht einfach 4 Stunden dann ohne Probleme irgendwie am Handy rumdaddeln. So, ich lag da, hab wirklich einfach nur in die Luft geguckt und dann irgendwann angefangen. So, damit er endlich aufwacht. Hat ihn nicht gejuckt. Er hat einfach weitergepennt. Bis ich dann irgendwann dazu übergegangen bin, dass ich einfach aufgestanden bin und mit seinem Vater gefrühstückt habe und dann unten saß vorm Fernseher.
Wirklich?
Bis er gekommen
ist. Oh Gott,
ist,
das ist witzig.
Ja.
Ja, also das finde ich auch erstaunlich bei dir. Du hast wirklich ein sehr niedriges Schlafbedürfnis. Also
Ich habe eine Zeit lang tatsächlich auch sehr lange schlafen können, aber halt nur wirklich Kontext mit, man war feiern, hat gesoffen und war um 4 im Bett, dann habe ich auch bis 12 gepennt, ja.
Bei mir war das gar nicht so extrem mit diesem bis 13, 14 Uhr schlafen. Eher so pensumsgebunden, wenn man das so nennen kann. Also so, ja, was ist ein guter Durchschnitt bei mir? So zwischen 8 und 9 Stunden ist perfekt. Mhm. Dann fühle ich mich, als könnte ich Bäume ausreißen in einem Gebiet, wo man keine Bäume ausreißen darf.
Ist witzig, das ist nämlich bei mir ich bin dann so, dann tut mir der Rücken weh und dann, dann fühle ich mich so matschig und so, das ist mir nix.
Also
ich muss dann auch aufstehen, ne? Wenn ich aufwache, muss ich auch aufstehen.
Ich weiß auch nicht, was es bei mir ist und wenn man jetzt irgendwie sagen würde, keine Ahnung, dann geh doch mal früher ins Bett oder so. Oder wenn du später ins Bett gehst, schlaf doch länger. Das macht keinen Unterschied. Selbst wenn ich um 11 Uhr mir den Wecker stelle, wenn das bedeutet, dass ich 7,5 Stunden nur Schlaf hatte, also, oh, das musst du jetzt ausrechnen, das ist dann irgendwann um 1 Uhr, nee, 2 Uhr.
Nach der Geisterstunde.
2 Uhr. Das ist sehr.
Komm, halten wir uns hier nicht mit Kleinigkeiten auf.
Okay, wenn es nur 7,5 Stunden sind, egal, ob ich früh, spät ins Bett gegangen bin, egal. 7,5 Stunden ist einfach 7,5 Stunden und weniger. It's a dealbreaker. No, das funktioniert bei mir nicht. Ja. Ich habe dann immer diese Gefühle, die ich bezeichnet habe. So, lange Rede, kurzer Sinn.
Ja, kann ich dazu noch was sagen?
Ja.
Weil bei mir ist es nämlich sogar kontraproduktiv, früh ins Bett zu gehen, weil ich habe wirklich ein großes Problem.
Stimmt.
Und da würde mich das mal sehr interessieren, wenn hier SchlafexpertInnen sind, was die dazu sagen. Nämlich, ich bin mal verrückt und denke mir, hey, komm. Mach ich auch
du
mal das
jetzt,
mit,
oder
ja,
was?
Ich jetzt, ja. Ich mach das mal auch mit diesem viele Stunden schlafen, und gehe um 10 ins Bett. Dann liege ich safe bis 3 Uhr nachts einfach wach im Bett. Ich kann da nicht schlafen. Das heißt, es ist für mich viel sinnvoller, um 12 ins Bett zu gehen und direkt einzupennen.
Wobei ich auch zugeben muss, sage ich noch ganz leise. Ich weiß manchmal nicht, ob du dir das einfach so einredest und dir das sagst, weil manchmal, zum Beispiel vom Fernseher oder so, du kannst schon früher schlafen. Ich glaube, du sagst dir eher, nee, ich kann das nicht. Das kann ich nicht. Das funktioniert nicht.
Nee. Und auch für alle, die jetzt denken, oh Gott, es ist so ein unsympathischer Frühaufsteher und so ein Mensch, der dann so ein Aktiver und so. Nee, das bin ich nicht. Ich will einfach nur dann, also wenn ich aufwache, will ich aus dem Bett raus
und essen.
Auf die Couch.
Ach so. Ja, unter der Woche ja wohl nicht.
Nee, leider nicht.
Ja. So. Wo kommt dieses Pferd jetzt her? Warum zäumen wir das auf?
Ja, warum hast du
berechtigterweise.
Ach so, wegen Schlaf.
Ja. Berechtigterweise habe ich natürlich deswegen einen leichten Horror. vor dieser, vor allem von der Anfangszeit mit Kindern. Und wenn jemand sagt, Ariana, was für dich die Anfangszeit, sage ich Geburt bis 5 Jahre. Das ist für mich, glaube ich, die Zeit, in der Schlafmangel ein absolutes Thema sein wird. Und mir macht es wirklich teilweise große Angst, weil ja, wie mit so vielen Dingen rund um Schwangerschaft, Geburt und Kinder, finde ich, dass da auch so Angst geschürt wird, weil das ist ja selbst im Freundeskreis so. Ich will überhaupt nicht sagen, dass meine Freundinnen mir gezielt Angst machen, aber wenn die so erzählen, wie es ihnen geht und wie die Anfangszeit mit Baby so ist und so, kann man eigentlich nur Angst bekommen, weil dann so ein Bild des Horrors gezeichnet
das
wird.
Das ist tatsächlich, was das Thema Schlafmangel angeht, sind sich auch verhältnismäßig eigentlich alle einig. So, ne? Es ist nicht so wie bei Geburten oder so, wo es dann, wo die Storys auch so abweichen. Bei Schlafmangel ist einfach so unisono Hölle.
Nee, ich finde, das ist ähnlich. Geburten und Schlafmangel. Und ich habe das bei Instagram auch schon thematisiert und da haben mir dann ganz viele Followerinnen geschrieben, was ich interessant finde, dass auch viel die Hormone regeln, die einen das durchhalten lassen, also dir einfach suggerieren oder dir die Botschaft vermitteln, du bist jetzt Mutter, du willst dein Kind nicht schreien oder weinen oder leiden lassen und dass man das dadurch durchhält und weil man dieses kleine Wesen halt umsorgen möchte.
Aber kicken diese Hormone auch bei Männern? Also bei Vätern?
Naja, eine Frau, die stillt, jetzt nur angenommen, eine Frau, die stillt. Nicht, dass alle Frauen stillen müssen, aber wenn eine Frau stillt, dann ist ja in den meisten Fällen eh sie die Person, die aufstehen muss. Das heißt, das würde jetzt, also ob es kickt oder nicht, ist eigentlich gar nicht wichtig, weil das bringt, würde ja gar nichts bringen, weil du kannst das Kind ja nicht stillen.
Nee, aber es ist ja nicht, also es kann ja nicht nur, also stillen ist ja nicht nur der Grund, weshalb so ein Kind mal in der Nacht aufwacht und schreit.
Eigentlich schon.
Nee, echt? Ja. Muss man das nicht auch einfach so mal aus dem Bettchen heben und rumlaufen und so, weil es schreit, weil es irgendwie nicht.
Vielleicht Bauchweh oder sowas.
Bauchweh hat oder Windel voll oder irgendwas.
Nee, ich glaube, wegen Windel voll wachen die nicht auf. Nee.
Da bin ich mir ziemlich sicher, ehrlich gesagt.
Nee, ich nicht. Mir haben auch Freundinnen gesagt, dass die in der Nacht eigentlich gar nichts, also wurde mir so gesagt, eigentlich gar nicht wirklich große Geschäfte machen, sodass man das nachts umgehen soll zu wickeln, wenn es geht. Dass man die gar nicht erst wach macht, hier mit Licht und Schlafi aus und an und so.
Aber können wir so Nachtsichtbrillen holen? Da müssen wir das Licht nicht anmachen, ist mega gut.
Ja, kannst du ja mal versuchen. Cool. Genau, ich hatte es auf Instagram thematisiert und da haben mir ganz viele geschrieben, dass man erstens, dass die Hormone da halt viel regeln und dazu führen, dass man das besser durchhalten kann, weil es dann so instinktiv ist und dass man wohl, bin ich auch sehr gespannt, in den letzten 2 Schwangerschaftsmonaten eh kaum noch schlafen kann und da das jetzt also fast die Rubrik Arianas gefährliches Halbwissen. Wir machen sie mal nicht auf, weil es nur kurz und es ist ja eher Followerin gefährliches Halbwissen. Aber dass einen der Körper da wohl schon so drauf vorbereitet.
Ah, das ist natürlich. Aber wenn das stimmt, dann ist das genial.
Dann wäre das krass. Aber ob das jetzt wirklich der Grund ist, wir können es ja so machen. Ich recherchiere das mal, das muss ich mir dann gleich noch aufschreiben. Ich hoffe, ich denke dran. Und wenn, dann könnte das ja in unsere Rubrik Mindblow der Woche, dass der Körper das tatsächlich schon so macht, warte, das muss ich mir notieren, dass der Körper das tatsächlich schon so macht, dass man in den letzten 2 Monaten nicht richtig schlafen kann, um schon mal zu zeigen, ja, so läuft es dann bald die nächsten 18.000 Jahre.
Werbung.
Du Bene.
Ariana.
Hast du eigentlich schon mal irgendwas im Leben gemacht oder ausprobiert, wo du vorher gedacht hast, oh nee, das ist gar nicht mein Fall, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und dann hast du es getestet und danach gedacht, das ist ja eigentlich total geil.
Außer Sex, meinst du?
Ja.
Habe ich tatsächlich, nämlich Sauce Bernays. Ich bin großer Soßenfreund.
Gesundheit.
Ja, großer Soßenfreund bei allem, was so rote Soße, Bolognese, Ketchup und so, ne? Aber weiße Soßen, Mayo und so, gar nicht, überhaupt gar nicht. Aber Sauce Bernays hatte ich dann einmal, ich habe mir ein Steak bestellt, da war Sauce Bernays dabei, wollte ich eigentlich nicht. Habe ich schon innerlich so, will ich nicht. Habe ich probiert, mega lecker.
Okay, das heißt, du hast es nicht bereut, dass du es gemacht hast?
Nee.
Ich hatte nämlich mal ein ähnliches Erlebnis und witzigerweise hat es auch mit einer roten Soße zu tun, aber nicht fürs Essen, sondern mit meiner Periode. Wow. Ja. Und zwar, ich habe alle möglichen Hilfsmittel und Gadgets so im Laufe der Jahre benutzt und eine Freundin hat mir vor sehr, sehr vielen Jahren mittlerweile von Period Panties erzählt, also von Periodenunterwäsche. Und ich konnte mir das absolut nicht vorstellen. Ich glaube, mein Fehler war auch, dass ich mir eine ganz normale Unterhose aus Baumwolle vorgestellt habe, die dann Blut auffangen soll, was für mich wie ein absolut leeres Marketingversprechen klang, ist natürlich ein Irrglaube, denn so sind Period Panties ja gar nicht aufgebaut. Dann habe ich mal eine ausprobiert und ich glaube, ich werde nie wieder was anderes benutzen. Also jetzt im Moment bin ich ja schwanger, deswegen bekomme ich meine Periode nicht, aber danach werde ich sie auf jeden Fall wieder benutzen und es gibt auch Mama Panties. Erzähle ich gleich, was es ist. Erstmal, passend dazu, es könnte passender nicht sein, ist unser heutiger Werbepartner The Female Company. Das Beste, dazu kommen wir auch gleich nochmal, der The Female Company Shop ist im PMS-Sale und da bis zu 50% reduziert. Und jetzt mal zum Kern der Sache, Periodenpanties. Die sind nur 1 Millimeter dicker als normale Unterwäsche. Also was ihr da auf gar keinen Fall habt, davor hatte ich dann nämlich auch Angst, ist dieses Windelgefühl. Habt ihr nicht. Es ist wirklich, ich finde, so gut wie gar kein Unterschied zu normaler Unterwäsche. Ihr habt eine Tragedauer von so 8 bis 12 Stunden und, das finde ich faszinierend, kein Nässegefühl. Also du als Mann weißt ja eh nicht, wie das ist, wenn man so ungefähr einmal im Monat wenn blutige Flüssigkeit den Körper verlässt.
Ich kenne das, wenn ich so vom Rad fahre, also wenn ich von der Arbeit nach Hause komme.
Wenn du das Knie aufgeschürft hast.
Wenn ich von der Arbeit mit dem Rad komme und so ein bisschen so, weißt du, so Arschwasser habe, da habe ich auch so ein bisschen so eine nasse Unterhose.
Ja, es ist ein bisschen anders. Also bei der Periode ist es ja so, dass du über einen Zeitraum meistens zumindest von ein paar Tagen halt je nach blutender Person ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Blut verlierst und das irgendwie auffangen musst. Und ich finde, nichts ist doch naheliegender, als es mit dem aufzufangen, was man sowieso trägt, und das ist halt die Unterwäsche. Deswegen bin ich ein Riesenfan, weil man sich eben nichts einführen muss. Man hat keinen Fremdkörper in sich, sondern man zieht sich einfach eine urgemütliche Unterwäsche an und genau, kann dann da frei reinbluten. Je nachdem, wie stark die Periode ist, muss man sie halt entweder nach einer kürzeren oder einer längeren Dauer wechseln. Für alle Heavy Bleeder gibt es diese Panties auch in Ultra Strong und die haben dann, Achtung, sie haben nicht 142% mehr Saugkraft, nicht 143, nein, es sind 144% mehr Saugkraft. Und ich hatte es ja am Anfang schon angekündigt, während und nach der Schwangerschaft, dafür gibt es dann nämlich die Mama Panty mit Biobaumwolle und eingearbeiteter Sauglage. Die sind perfekt für Wochenbettfluss oder können auch einem so ein bisschen Komfort bieten bei einem Thema, worüber auch niemand redet, das ist Ausfluss in der Schwangerschaft. Von daher alle Daumen nach oben. Und ein kleiner Geheimtipp am Rand, wenn ihr die Mama-Panty habt von The Female Company, könnt ihr die auch einfach danach für die Periode weiterverwenden. Das ist alles natürlich ein Universum, wo du, Bene, nachvollziehbarerweise nicht so viel mit relaten kannst. Dein Redebedarf dabei ist eingeschränkt, aber du bist der Mann hier für die harten Fakten.
Genau, denn wir haben nämlich noch ein kleines Special extra für die Hörerinnen. Denn neben dem PMS-Sale, bei dem es ja bereits bis zu 50% Rabatt gibt, gibt es mit unserem Code TFC-MOMDAD10, und ich gehe da mal ganz genau ins Detail, nämlich das ist TFC.
Für The Female Company.
Genau, TFC-MOMDAD10. Ja, da gibt es nochmal 10% on top.
Ja, wer rechnen kann, ist klar im Vorteil. Das heißt dann, dass nämlich manche Panties dann nur noch 12 Euro kosten.
Der Code ist bis zum 21. April 2024 gültig. Nach dem 21.04. könnt ihr den Code sogar bis Ende April weiterverwenden. Dann erhaltet ihr 12% auf den regulären Preis. Den Link und alle Infos findet ihr in den Shownotes.
Werbung Ende.
Das stimmt, das wäre extrem clever, aber jetzt habe ich natürlich die Überlegung, weil mir das, du hast mir das jetzt erstmal wieder so hervorgerufen, dass ich ja mit sehr wenig Schlaf auskomme, weil das für mich ist es ja normal. Ja, also ich wache ja nicht auf und denke mir, wow, ich komme mit sehr, sehr wenig Schlaf aus. Ja. Ich wache dann einfach auf, dann bin ich wach. Ich bin ja auch zum Beispiel kein morgenmuffliger Mensch. Also wenn ich wach bin und ich hatte eine schlechte Nacht, dann denke ich mir, ja, war jetzt nicht so dolle und dann geht's weiter. So.
Ja.
Aber wegen dieser Hormone, weil wir haben ja so schon mal so ein bisschen üben können, quasi, mit unserem Erstgeborenen.
Mit dem Hund.
Mit dem Hund,
ja.
Genau. Beziehungsweise ich konnte da schon mal ein bisschen üben.
Wieder, ja. Ja, ich wusste.
Und da muss ich sagen.
Muss ich sagen, bin ich fair und reflektiert, lasse ich so stehen. Weil, muss man nochmal erklären, für die Leute, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, wir haben seit, das kann ich jetzt gerade nicht ausrechnen, seit 1,5 Jahren oder so einen Hund, irgendwie sowas.
Wir haben einen Hund.
Ein Hund, den wir aufgrund der nicht fruchten wollenden Kinderwunschgeschichte.
Nee, vor allem, weil wir einen Hund wollten.
Ja, aber es war
der Zeitpunkt
schon auch.
Der Zeitpunkt war quasi abhängig auch von
das
der.
Das Universum hat uns diesen Zeitpunkt gegeben, weil es gesagt hat, guckt mal, das mit den Kindern klappt gerade nicht. Ihr wolltet erst Kinder und dann Hund, da macht es doch einfach andersrum. Und das hat sich dann irgendwann so, ich möchte sagen, eingebürgermeistert, dass Bene eher die Person war, die ganz früh morgens und ganz spät abends nochmal mit dem Hund.
Und in der Nacht, der Hund kam ja nicht, also vielleicht kurze Info für dich, weil du wirst es nicht mitgekriegt haben, der Hund kam nicht stumm rein zu uns.
Ach so.
Das hat auch jemand geregelt, ja. Und das waren nicht die Hormone, das waren meine Hormone.
Und da sage ich nochmal ganz klar, weil es auch wieder mit Schlafthema zu tun hat. Das heißt, falls ihr das jetzt nicht raushören konntet, seit wir den Hund haben, bis auf weniger Ausnahmen, geht Bene die allerfrühste Frührunde und die allerspäteste Spätrunde mit dem Hund.
Und meistens auch die Mittagsrunde.
Auch die
dazwischen, weil da ist man manchmal auch müde. Ja. Naja, also für alle, die das im Detail wollen, wir haben ja irgendwann vor 1000 Jahren mal darüber gesprochen, nämlich wie du die erste Nacht mit dem Hund zum Beispiel auch angegangen bist, nämlich mit Kopfhörern. Ja, weil die Regel war, wer ihn als erstes hört, geht mit ihm raus. Ich drehe mich zur Seite, hat Ariana Kopfhörer drin. Okay.
Einen?
Ja, und auf dem anderen Ohr lagst du. Also nur so viel dazu. Ich bin mal gespannt, wie das mit...
Da möchte ich noch kurz was zu sagen.
Gerne,
ich habe, glaube ich, Bibi und Tina oder so drauf angemacht, aber mit Sleep Timer. Es ging ja nicht darum, dass ich mich die ganze Nacht mit Noise-Canceling-Kopfhörern beschallt habe.
Ja, das ist ein Stopfen im Ohr.
Das ist ein AirPod ohne Noise-Canceling.
Ja.
Da passiert nicht... Also
naja, du hast ihn trotzdem nicht gehört. sonst den leichtesten Schlaf der Welt, ja? Aber wenn so ein Babyhund piept, das hörst du nicht. Nee, kann ich nicht hören. Bisschen Frequenz höre ich nicht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ich wollte zurück zu den Hormonen, weil ich glaube, dass bei dem Hund haben beim
Book of Hormone. Der war ein Hund,
ja,
der war nicht
ja,
so schön.
Ja, ja, ja. Ja. Bei dem Hund haben, glaube ich, bei mir nämlich diese väterlichen Hormone gekickt.
Weil das stimmt.
Mich hat es nicht einmal, also ich bin nicht einmal nachts aufgestanden und dachte mir, nervig. Nee, ich bin aufgestanden, weil ich dachte, oh Mann, mein armer kleiner Babyhund, der hat jetzt ein Bedürfnis und da muss ich ihm helfen. So.
Finde ich auch krass, muss ich sagen, man kann ja auch einfach nur aus einem Pflichtgefühl aufwachen und dann aus einem Pflichtgefühl sagen, oh, ich bin jetzt todmüde, ich habe erst 2 Stunden geschlafen, aber klar, der Hund muss raus, dann mache ich das. Aber bei dir waren, so wie du mir das geschildert hast, wirklich sowas wie väterliche,
ja?
Weiß ich nicht, was, ja? Emotionale.
So, unser Erstgeborener.
Ja, ja, das finde ich krass, weil bei mir hat es eher ausgelöst, ich will jetzt nicht. Oh Mann, ich bin
ja
müde.
Du warst, ja, bei dir ist sowas, also gerade beim Thema Schlaf wirst du auf alles wütend. Also
ja.
was dem im Wege stehen könnte.
Ja, das war auch schon immer so.
Ja.
Dazu will ich nur noch eine kurze Anmerkung machen, und zwar, ich weiß, es bringt dir gar nichts, aber ich möchte es trotzdem an der Stelle nicht unerwähnt lassen. Wenn du nicht da bist, was auch manchmal der Fall ist,
ja,
dass du übers Wochenende irgendwie, weiß ich nicht, verreist bist oder auf Geschäftsreise, wie man so schön sagt.
Im Puff.
Und nur ich für den Hund zuständig bin, dann mache ich das ja und selbstverständlich auch ohne Murren.
Mhm.
Und dann habe ich auch ein bisschen mehr,
Da muss man dazu sagen, du machst es. Ich weiß nicht, ob du musst dabei, weil ich bin ja nicht da. Auf jeden Fall schickst du mir immer sehr stolz Fotos davon. Morgenrunde. Wo ich mir denke, ja, that's your fucking job. Letzte Runde, ich gehe mit dem Hund raus. Oh ja, soll ich dir jedes Mal, wenn ich mit dem Hund spaziere, jetzt Fotos schicken oder was?
Das Witzige ist, du triffst genau meine Intention.
Ja.
Ich will dir damit zeigen, guck mal, ich mach's.
Ja, und ich bin ehrlich gesagt, ich bin froh über diese Fotos, weil ich mir jedes Mal so ein bisschen denke, oh Gott, wo bleibt das Foto? Es ist schon 23 Uhr, wo bleibt das Foto? Geht's dir nicht mit ihm raus? Geht's dir nicht mit ihm raus? Platzt der gleich? Ja. Auf jeden Fall, genau. Ohne Murren, aber schon mit einem gewissen Stolz machst du das
mit
dann.
Mit einem gewissen Stolz. Und ich muss aber auch sagen, dann kickt bei mir eine intrinsische Motivation, dem Hund Erleichterung zu verschaffen. Und jetzt kommt's nämlich, ich finde das auf psychotherapeutischer Ebene, könnte man das mal begutachten, sehr interessant, weil ich auch das Gefühl habe, ich kann das jetzt kurz mal selber entscheiden, wann, ob ich es jetzt mache oder in 20 Minuten oder vor einer halben Stunde. Und ich möchte dir da gar keinen Vorwurf machen, wirklich nicht. Aber ich habe manchmal durch das Gefüge bei uns das Gefühl, dass es so ein bisschen Eltern-Kind-mäßig, Vater-Tochter-mäßig, dass Papa sagt, geh bitte mit dem Hund raus, und sofort stellt sich bei mir ein innerer Widerstand ein, dass ich nicht will. Und ich weiß, der Papa macht's eh, wenn ich mich nur lange genug wehre. Und wenn du halt nicht da bist, weil du auf Geschäftsreise bist, dann weiß ich, es gibt jetzt diesen Kampf nicht, ich muss mich auch nicht rechtfertigen, ich muss jetzt mal erwachsen sein und es selber entscheiden, und es klappt irgendwie besser. Vielleicht müssen wir auseinanderziehen oder so.
Oder nehme ich den Hund mit, dann hast du das Problem gar nicht mehr.
Noch besser.
Ja, nee, stimmt, aber wir haben einfach so unsere Themen. Manchmal bin ich der Vater, manchmal bist du die Mutter. Das kann man, glaube ich, einfach mal so festhalten.
Manchmal bin ich der Vater, manchmal bist du die
Mutter.
Naja,
manchmal, wenn's um den Hund geht, bist du quasi der kindliche Part, der da bockig ist. Und wenn es um alles andere im Leben geht,
Bist du bockig? Ja, und dann bin ich mal gespannt, was glaubst du, wie das dann mit unserem Menschenkind wird?
Soll ich es dir ehrlich sagen? Hm. Ich glaube, die Sachen, die du umgehen kannst, werde ich machen, weil du sie umgehst.
Was wäre das dann?
Naja, alles, was mit nicht stillen zu tun hat.
Windel wechseln, umziehen. So weiß was. Ich nicht, das meine ich ja. Das sagen halt viele, dass durch die Hormone und durch dieses, ich meine, es ist ja schon eine krasse Verbundenheit, die man da hat. Ne? Also manchmal lese ich so diesen Satz im ersten Moment, ich habe das ja ganz oft, dass bei so kitschigen Sachen im ersten Moment so ein Stück Kotze mir durch die Nase fliegen möchte. Und manche Sachen, da kann ich dann aber doch mit, das resoniert mit mir oder wie man das sagt. Und bei, es gibt zum Beispiel einen Satz, der
das
heißt.
Das fühlst du.
Das fühle ich.
Sag mal,
Fühle ich.
Das ist voll falsch.
Fühle ich.
Einfach nur fühle ich. Boah, das ist alt, ey.
In der Nähe von Köln gibt es einen See, der heißt Fühlinger See. Daran muss ich immer denken, wenn jemand sagt, das fühle ich. Naja, jedenfalls ist dieser Satz ungefähr so, dass ein Kind bekommen sich anfühlen kann, wie als würde man, also wenn das Baby geboren ist, als würde man sein Herz außerhalb seines Körpers tragen. Und das kann ich mir so gut vorstellen.
So
weil
wie Davy Jones von Fluch der Karibik.
Was hat der gemacht?
Na, das Herz ist ja auch in so einer Schatulle. Der trägt sein Herz auch außerhalb seines Körpers.
Ist es sein Herz?
Ich glaube, das ist das Herz von Davy Jones, oder?
Und wie lebt er dann? Oder ist es ein Kraken oder sowas?
Ja, irgendwie so, ja.
Ach so. Ist es der, dieser komische, ist da,
ja,
mit diesem Flörgesicht
da? Ist da der Kraken
Ach
mit dem
so,
Schlüssel
ja,
im Hals
okay.
und so.
Ein Kraken kann auch ein Herz außerhalb seines Körpers tragen, ja. Haben Kraken, also richtig echte Kraken, ohne schon Schauspieler da drin zu sein, nicht auch so 8 Herzen oder sowas? Ist da nicht sowas?
Irgendwie? Die haben 8 Gehirne, glaube ich.
Ja, ach so, ja, okay. Irgendwas mit 8. 8 ist mein Lieblingszahl übrigens an der Stelle.
Cool.
Ich hätte auch gern 8 Millionen Euro, Bene. Naja, jedenfalls.
Ich hätte gern 8 Frauen.
Jedenfalls kann ich mir das total gut vorstellen, weil das ist ein Wesen, was 9 oder 10 Monate in dir.
Oh, da können wir auch gleich noch was zu sagen.
Ja.
Ja.
9 oder 10 Monate in dir herangereift ist. Also nicht in dir, sondern in einem.
Ja.
Und also du merkst die Bewegungen irgendwann. Ich spüre, falls irgendjemanden das interessiert, ich spüre noch gar keine Bewegungen. Du kannst irgendwann Bewegungen spüren. Du merkst, dass sich da was in dir bewegt. Du bist beim Ultraschall. Du siehst, da schlägt ein Herz in dir. Da bewegt sich ein kleiner Mensch. Der Bauch wölbt sich. Der Bauch wird größer. Ja. Und dann dieses Wesen irgendwann zu gebären und das dann außerhalb von dir zu haben, das beschreiben halt, also habe ich bis jetzt so mitbekommen, viele, als dass es sich halt anfühlt, als würde ein ganz tiefer innerer Teil von ihnen außerhalb ihres Körpers sein, wo sie es auch nicht mehr beschützen könnten und so weiter. Und dass das wohl oft dazu führt, zumindest am Anfang, wenn die Hormone vielleicht noch auf Level High sind, dass man ein ganz tiefes Bedürfnis hat als Frau Mutter, Frau Holle, Frau Mutter, dieses Kind zu umsorgen, dass man es, es ist ja auch mittlerweile nachgewiesen, dass sich Genmaterial von den Kindern in der Mutter, also dass ein Austausch stattfindet von Zellen, finde ich mega interessant. Und dass selbst Jahrzehnte nach der Geburt noch Zellen, oh, das ist jetzt wirklich,
jetzt
machen wir Rubrik.
Jetzt kommt es hier, wenn es so um Jahrzehnte gibt. Also.
So, warte.
Arianas gefährliches Halbwissen.
So, also
das ist wirklich so, das ist seit Jahrzehnten ist genau die gleiche Kategorie, wie das habe ich mal bei Galileo gesehen.
Bei Galileo im Rutschentest.
Ja.
Also, ich sag's jetzt einfach, in dieser Rubrik kann ich mich ja frei bewegen. Studien haben jüngst nachgewiesen, dass zwischen Mutter und Embryo oder Fötus ein Zellaustausch stattfindet, sodass auch noch Jahrzehnte nach der Geburt nachgewiesen werden konnte, dass sich Zellen des Fötus oder des dann erwachsenen Kindes noch in der Mutter befinden und umgekehrt, sodass angeblich so Sachen wie das Kind schreit ganz doll, also als Baby, dass es in der Mutter was anderes auslöst als im Vater durch diesen, weil die zellulär wirklich miteinander, also nicht mit einem Kabel, mit so einem koaxialen Kabel, sondern einfach durch diese Zellen miteinander verbunden sind. Und das gibt doch manchmal so aus so Reportagen auch von der Unterwasserwelt, dann, keine Ahnung, dann blinkt da eine Qualle oder eine Anemone und das ganze Korallenriff blinkt mit oder so. Im tiefen, dunklen, weiß gerade nicht, wovon ich rede, oder?
Doch, aber ich bin gespannt, wie du jetzt wieder zurückkommst hier mit deinem.
Naja, dass es auch so ist, dass wenn das Kind schreit, natürlich nicht irgendeine Synapsenverbindung zwischen Mutter und Kind ist, wie jetzt so ein Handyladekabel, dass das in meinem Arsch steckt und zum Bauchnabel des Kindes geht, aber dass wir zellenmäßig so miteinander verbunden sind, dass es mir.
Wie Zwillinge.
naja, geistige, nicht siamesische, nicht körperlich.
Nein,
in dem
ich meine wirklich einfach körperlich getrennte, eineiige Zwillinge haben auch so eine, die fühlen
auch. Das ist jetzt aber Benes gefährliches Halbwissen, oder?
Ich kenne Zwillinge, also die haben auf jeden Fall anderes Empfinden füreinander als normale Geschwister.
Ah, okay, dann vielleicht so, meinetwegen, kann ich jetzt, wir sind ja eh in der Rubrik Halbwissen, da darf man alles sagen, ist ja sehr gefährlich hier. Und genau, dass die Mutter deswegen richtig körperlich leiden kann, nicht muss, aber leiden kann unter Umständen, wenn das Baby schreit. Und ich bin gespannt, ob dieser Effekt eintritt. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, ob das dann stattfindet, dass wenn zum Beispiel dann das Baby nachts weint und nehmen wir mal an, es geht jetzt gar nicht um Trinken, sondern es will getröstet, getragen werden, ein bisschen geschuckelt, vielleicht ist es zu warm, es will umgezogen werden. Ob dann bei mir das eintritt, dass ich denke, das ist mein Herz, das ist meine Zelle, das ist aus meiner Zelle, das sind auch meine Zellen, die da umsorgt werden wollen, ich kümmere mich jetzt mal um meine Zellen. Oder ob ich müde bin und denke, fucking fuck.
Ja.
Ich habe dich gestillt, ich habe mich den ganzen Tag um dich gekümmert, da drüben liegt dein verfickter Vater. Hoffentlich hört ihr das gerade nicht mit euren Kindern, weil ich weiß, dass Freundinnen von mir das mit ihren kleinen Kindern hören. Der kann sich jetzt um dich kümmern.
Ja.
Because könnte er, weil ich müde bin.
Könnte er, aber er ist gerade schon mit dem Hund draußen. nee, ist witzig, dass du das so beschreibst, weil nämlich genau das sind diese Cases, die ich meinte, mit dass ich glaube, dass ich mich da dann darum kümmern werden muss und auch das natürlich gerne automatisch, das sehen wir dann, automatisch machen werde. Und tatsächlich diese ganzen Zellgeschichten und so, ne, was du gerade erzählt hast. Genau das ist das, was ich für Baloo fühle.
Und genau so kommt es mir auch vor. Deswegen habe ich das auch gesagt, weil ich das Gefühl habe, bei dir und ihm ist es so und das finde ich erstaunlich und ich schäme mich nicht, es zu sagen, aber so krass ist es bei mir mit ihm halt nicht.
Ja.
Also auch nicht als Welpe gewesen.
Ja.
Ich glaube aber, weil ich da das sichere Netz, den sicheren Hafen, also dein sicherer Mutterbusen, der hat mir das Gefühl gegeben, wenn ich's nicht mache, macht's die Mama. Ja. Und damit warst du gemeint.
Ja.
Also, wenn ich's nicht mache, dann macht's Bene. Und das zu wissen, das mussten wir nie aussprechen. Ich wusste, hab's tief in mir, tief in meiner Gebärmutter habe ich das gespürt, dass du das ja eh machst.
Ja, und du musstest da ja, muss man auch ehrlich sagen, du musstest da ja keine großen Kämpfe austragen oder sowas, ne? Also, der Hund musste raus, der hat gefiebt.
Und dazu muss man auch sagen, das war damals schon so, ist heute immer noch so, dein Punkt, wo du denkst, oh Gott, der Arme, ich mach jetzt mal, ist sehr viel schneller erreicht als meiner. Ich bin dann oft noch so, dass ich sage, ey, der war vor 5 Stunden. Ja, demnächst vielleicht mal wieder, aber es pressiert noch nicht.
Ja.
Das schafft er schon noch. Und bei dir ist es sehr viel schneller, dass du sagst, oh, der tut mir leid, ich gehe jetzt raus. Ja.
Ist ja tatsächlich auch, muss man sagen, oft so, dass ich, also wenn ich den Hund mal nicht mitnehme zur Arbeit oder sowas, dann komme ich nach Hause und dann frage ich auch immer als erstes, wann war der Hund das letzte Mal draußen.
Aber findest du es nicht erstaunlich, das ist mir mal aufgefallen, finde ich auch krass, dass du es noch nie lobend erwähnt hast. Ich weiß immer die genaue Uhrzeit.
Ja.
Weil ich sehr oft am Tag auf die Uhr gucke und mir dann bestimmte Ereignisse dazu merke.
Naja, kann man jetzt ja auch ehrlich sagen, weil du einfach auch ein Ding damit hast.
Also, womit? Mit Uhrzeiten?
Wenn wir irgendwas, egal was wir machen. Wir gehen mal zusammen mit dem Hund raus.
Ja.
Wir kommen an unserer Tür wieder an. Raten, wie lange wir unterwegs waren. Das ist mir doch scheißegal, wir sind ja wieder da. Also wir sind los, jetzt sind
ich
wir wieder.
Ich habe großes Interesse an
wir
Zeit.
Wir parken irgendwo und machen was. Kommen wieder zurück zum Auto. Rat mal, wie lange wir hier waren.
weil ich es interessant finde.
Ja.
Wie lange ist man irgendwo? Was denkt man, wie lange man irgendwo war? Und dann, wenn man es nachrechnet, wie lange war man da wirklich?
Ja.
Findest du das gar nicht faszinierend?
Überhaupt gar nicht, nein.
Also ich find's krass interessant und ich fühle mich jedes Mal, wie heißt das, dieser eine Film, A Beautiful Mind oder so? Ich finde jedes Mal, denke ich so, hä, wieso sagst du denn nichts dazu? Du kommst nach Hause, fragst mich, wann war der Hund das letzte Mal draußen? Ich sag, warte, mach so wie Mr. Burns meine Finger an meine Schläfen, mach die Augen kurz zu und sag dann, vor 3 Stunden und 45 Minuten. Und du hast noch nie mich ehrfürchtig angeguckt und gesagt, krass, woher weißt du das immer so genau? Warte ich bis heute drauf.
Ja, meistens bin ich schockiert, dass du so lange nicht, also jetzt nicht 3 Stunden 45 Minuten, sondern wenn ich nach Hause komme um, sagen wir mal, 17.30 Uhr und du sagst mir, nur um 12. Dann,
hey, und das ist gar nicht viel, 5,5 Stunden.
Ja, aber ich will dem halt mehr ermöglichen.
Eben, und das ist das Ding. So.
Ja.
Und deswegen haben wir auch mit Freunden von uns den Insider, dass du ein krasser Helikoptervater wirst. Ich bin so gespannt.
Ja, vielleicht.
Ja. So, wollen wir mal weitermachen im Text? Das war also das Thema Schlafmangel. Da habe ich Angst vor, da finden wir jetzt auch kein Fazit. Das ist einfach nur Angst. Hier regiert die Angst. Und wir gucken dann mal, wenn das Kind da ist, wie es wird. Schauen wir mal, Was wird?
Was wird?
Wen? Ich bin so stolz auf dich. So, dann zwei Sachen.
Ja, kann ich noch kurz, ich habe ja gerade nämlich, ja, Entschuldigung, ich habe ja gerade noch gesagt, dass da müssen wir gleich noch was zu sagen. Nämlich, du hast das mit den 10 Monaten gesagt.
Ach ja.
Und ich muss sagen, ich habe es gehasst. Ich habe jeden einzelnen Menschen gehasst, der das gesagt hat.
Mit den 10 Monaten?
Ja, so. Jetzt bin ich auch dabei. Jetzt immer, wenn ich mit Leuten drüber rede, wie weit du bist, weil es mir auch immer so noch nicht, also es klingt weiter, als es ist und dann überlegt man, ah, wann ist denn ET? Dann hat man das Gefühl, hä? Aber so viel ist da ja gar, fehlt da ja gar nicht mehr. Bin ich immer sofort dann, ja, es sind ja eigentlich 10 Monate.
Also, es sind ja eigentlich 10 Monate.
Ja, genau, okay, aber ja, du hast ja gesagt, ET ist dann und dann und dann, aber jetzt sind es so und so. Das, wie passt denn das zusammen? Und dann sage ich, es sind ja 10 Monate.
Da hatte ich witzigerweise sogar neulich das Gefühl, dass ein Familienmitglied von dir, was nicht dein Vater ist, sondern was anderes, dass sie, also dass ein Familienmitglied von dir irritiert war, als wir gesagt haben, es sind ja eigentlich 10 Monate. Ich weiß nicht, ob sich da irgendwann mal im Laufe der Jahrzehnte oder Jahre das verändert hat, wie man das benennt, aber falls das irgendjemand gerade hört und sich denkt, hä, aber wovon redet ihr denn da? Wieso sollen das denn 10 Monate sein? Passt auf, es ist ganz einfach. Eine Frau ist ja ungefähr, wenn alles einigermaßen wie berechnet passiert, 40 Wochen schwanger.
Ja.
Und jetzt muss man 40 nur in Monate zerteilen. Ein Monat hat durchschnittlich 4 Wochen. Ja, 40 Wochen sind 10 Monate.
Ja, und man kann es ja noch einfacher machen, weil wenn man schwanger ist, bis zum 1. Monat ist man im 0. Monat. Man ist ja erst im 1. Monat, wenn der 1. Monat schon rum ist. Das heißt, der 10. Monat, also ist quasi der, man, wie man es nennen würde, das, was anfängt, wenn man eigentlich vom 9. Monat redet, ist das, was dann kommt. Das ist der 10. Monat.
Nee, das stimmt nicht.
Doch, doch.
Nee, der Grund ist eher, und da bin ich mir jetzt relativ sicher, das ist kein gefährliches Halbwissen, sondern relativ ungefährliches Sicherwissen, dass man ab dem 1. Tag der letzten Periode rechnet. Das ist der Grund. Weil du kannst ja nicht, doch, du kannst nicht den genauen Tag der Empfängnis oder den Tag des Schwangerschaftstestes und auf irgendwas musst du dich ja festlegen. Und deswegen macht man quasi da, wo der Zyklus begonnen hat. Und das ist der 1. Tag der letzten Periode.
Naja, vielleicht. Ich glaube es eher andersrum.
Es sind auf jeden Fall tatsächlich 10 Monate und nicht 9. Aber ja.
Ja.
So it be. 2 lustige Sachen, denen ich im Internet begegnet bin. Das finde ich wirklich wahnsinnig lustig. Ich mach's viel, nicht mehr so viel. Also der Satz lautet:
Wow, jetzt bin gespannt.
Don't Google with the Kugel.
Was?
Don't Google.
Also denkst du es gerade aus?
Nein, der ist mir im World Wide Web begegnet.
Ah, schade.
Don't Google with the Kugel. Ja. Wo es natürlich, man hört's, man liest's, man merkt's, spürt's, darum geht, in der Schwangerschaft nicht zu googeln, weil wahrscheinlich die zweite Lösung immer ist, du hast einen Tumor und wirst die nächste Woche nicht überleben. Ja. Und der Rest
deiner Familie auch.
Alle.
Ja.
Und in der Kinderwunschbehandlung war das ja wirklich, wenn mich da jemand gefragt hätte, was sind deine Hobbys, hätte ich wahrscheinlich gesagt mit dem Hund rausgehen. Okay, das ist gelogen.
Okay, das ist
aber
die krasseste
den Idee. Hund streicheln, Filme gucken und Schwangerschaftssachen, Kinderwunschbehandlungssachen googeln.
Mhm.
Also zum Beispiel, was hat die Spritze für Nebenwirkungen? Mhm. Tut Menogon wirklich so weh? Wie dick ist eine Nadel? Gibt's auch kürzere Nadeln? So, ich habe alles gegoogelt und das hat mir eine Sicherheit verschafft. Mhm. Und in der Schwangerschaft, muss ich sagen, geht's eigentlich. Also am Anfang hatte ich noch ein bisschen mehr Ängste, aber ich habe es ja wirklich sehr aktiv und erfolgreich verdrängt, dass ich angeblich ein positives Ergebnis habe. Und jetzt so mit fortschreitendem positiven Ergebnis geht's eigentlich. Also deswegen, ich habe das jetzt gar nicht so doll, wie es vorher war, aber ich fand den Satz trotzdem einfach sehr, das ist natürlich ein Satz, wo man sagt, oh Gott, das klingt wie von diesen kostenlosen Postkarten, die es auf der Toilette in Bars gibt. Ja, ich würde mir jetzt auch nicht eine Mutterpasshülle bestellen, wo das draufsteht, aber
ich habe den noch nie gehört und ich finde es ganz witzig, ehrlich gesagt. Ich finde den gar nicht so kacke.
Na, guck.
Don't Google with a Kugel ist witzig.
So, und eine zweite Sache, die mir bei Instagram begegnet ist, da hat eine Story gemacht und sie wollte ausdrücken, dass sie einen Termin bei ihrer Gynäkologin hat, um wahrscheinlich so einen Vorsorgetermin zu machen. Mhm. Und dann hat sie dazu gesagt, und ich weiß nicht, ob ich darüber lachen oder heulen soll, dass sie zum Schneckentüff geht. Und irgendwie Es löst Bedauern und Bestürzung in mir aus. Ja, weil sie hat auch ganz ernst gesagt, ohne dabei zu lachen. Sie hat irgendwie so gesagt, guten Morgen, meine Lieben. Ja, ich sitze gerade im Auto, heute wird ein voller Tag. Als erstes gehe ich zu meiner Gyn. Ich habe heute Schneckentüff. Und
ich find alles daran geil.
Echt?
Also alleine schon, dass das quasi der Inhalt von der Story ist, finde ich geil. Also so einfach, morgen Leute, ich gehe jetzt kacken. Aber hier Schneckentüff finde ich auch super.
Ich weiß nicht, es resonierte nicht mit mir.
Super in einem Bereich von, ich kann da fantastisch drüber lachen.
Lachen, ja, drüber lachen kann ich auch. Ich glaube, ich war irritiert, weil sie das jetzt überhaupt gar nicht humorvoll verpackt hat, sondern weil es eher so war, also Leute, wenn ihr das auch sagt, dann bitte, ihr wisst, ich sag immer you do you. Wenn ihr das so witzig, oder nee, ums witzig, ich find's auch, also ich würde drüber lachen, aber wenn ihr das sagt, weil ihr sagt, hey, das findet ihr süß und so redet ihr halt, dann macht es. Ich hatte mannigfaltige Gefühle, weil sich das für mich vor allem, ja, jetzt heißt es fühlt sich für mich vor allem so an, wie wenn Frauen ganz ernst, ohne zu lachen, und ich glaube, die ist auch so eine, nicht sagen, dass sie ihre Tage oder ihre Periode haben, sondern ihre
Erdbeerwochen?
Richtig.
Ah, geil. Ja.
Ich habe meine Erdbeerwoche und das so ganz ernst sagen, bei Instagram auch gerne noch mit so Erdbeer-Emojis versehen und dann wirklich ohne mit der Wimper zu zucken, ohne zu lächeln, halt ganz ernst sagen, oh, irgendwie geht's mir heute nicht so gut, ich habe meine Erdbeerwoche.
Ja, ich habe da eine Theorie zu, muss ich sagen.
Ja, sag mal.
Ich habe nämlich die Theorie dazu, dass genau diese Sachen, diese Umschreibungen von ganz natürlichen Dingen, die wahrscheinlich aufgrund von gesellschaftlichen Ereignissen Scham und Tabu sind und vor allem für Männer nicht gut zu hören sind oder für viele Männer nicht gut zu hören sind, da ist es für Frauen wahrscheinlich einfach angenehmer zu sagen, ich habe meine Erdbeerwochen, anstatt ich habe meine Monatsblutung. Weil dann, weil sie dann hören, das ist eklig, das sagt man nicht, das ist völlig bescheuert. Ja. Und Schneckentüff klingt, was ist mit Schneckentüff gemeint? Einfach nur,
Wie, das, du lachst und du weißt gar nicht, worum es geht oder was?
Doch, ich kann es mir vor, aber gibt es eine, also einfach eine Routineuntersuchung?
Ja, okay. Ein oder zweimal im Jahr.
Ja, so. Ja.
Wo einfach einmal gecheckt wird, ob alles...
Ja, klar, okay, da gibt's ja, kann man auch einfach Routineuntersuchungen sagen, ja. Aber es klingt, es irgendwie verniedlicht das ganz irgendwie und verharmlost, also was heißt verharmlost, aber es macht es so, weiß ich nicht. Ich glaube, dass es vor allem für Männer ist, die da nicht sich konfrontieren müssen mit, also gerade Erdbeerwochen.
Ja.
Die müssen sich dann nicht plötzlich mit Blut aus der Scheide konfrontieren.
Ja, irgendwie
aber
so.
Aber Leute, ist genau das, was passiert. Blut aus der Scheide.
Ja, genau das. Dann sind mir selber noch zwei Sachen aufgefallen, wo ich dachte, das kann man auch mal droppen, falls ihr diesen Podcast hört und denkt, ja, wie ist denn eigentlich so ein fünfter Monat? Ich bin erstaunt, ich kann noch ganz normal auf dem Bauch liegen. Das finde ich krass, weil da habe ich mir auch vorgestellt, jetzt ist fast sechster Monat und ich dachte immer, also ich dachte ja eh, viele Dinge passieren viel früher, dass der Bauch wächst und solche Sachen. Aber auch dieses auf dem Bauch schlafen, ich habe da jetzt, glaube ich, auch nicht so ein Riesenbedürfnis. Für viele Frauen, das ist ja echt richtig blöd, weil das deren Standardschlafposition ist. Und das nicht mehr machen zu können, ist dann irgendwie ganz doof für die. Ich schlafe schon auch gerne auf dem Bauch.
Ich kann das gar nicht.
Überhaupt nicht?
Nee,
ist irgendwie... Das machst du aber ganz oft. Wenn ich dich zum Schnarchen so rumrolle wie so ein paniertes Schnitzel, dann liegst du oft so auf dem Bauch.
Ja, weil du mich rumgerollt hast.
Nee, von da rolle ich dich. Und ich weiß das, weil ich das immer erstaunlich finde, weil man eigentlich immer sagt, dass Rückenschläfer eher schnarchen. Und dann gucke ich dich immer an und denke, was für eine Maschine. Er braucht wenig Schlaf, er kann sogar auf dem Bauch liegend schnarchen. Was ist los mit ihm?
Ja.
Genau das. Und eine Sache, wo ich auch dachte, das kann man auch mal erwähnen, das ist aber jetzt nur bei mir so, ich probiere immer mal wieder, meine Übelkeitstabletten wegzulassen. Gut, jetzt ist auch nicht so viel Zeit vergangen, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben. Aber auch das funktioniert immer noch nicht. Ich probiere es, it doesn't work, it doesn't function.
Ärgerlich, ne? Ärgerlich.
Ja, ist ärgerlich. Aber ich habe mich jetzt damit abgefunden, weil meine Frauenärztin auch meinte, die schaden nicht, die Tabletten, ich soll es einfach weiternehmen. Mir fällt gerade übrigens ein, wo wir gerade über 9 und 10 Monate geredet haben, also wie lange das jetzt ist.
Ja.
Und weil ich auch gerade gesagt habe, dass ich immer dachte, der Bauch wächst viel früher. Was ich auch immer dachte, war, dass diese 9 oder 10 Monate, die man schwanger ist, so unfassbar lang sind. Wie soll man das aushalten? Weil man wartet ja fast ein Jahr auf sein Kind, bereitet sich ein Jahr lang, also fast ein Jahr lang vor. Warten ist sowieso für mich als Geduldsmensch wahnsinnig schwierig. Und ich habe jetzt jüngst die Entdeckung gemacht, dass ich es überhaupt nicht lang finde. Also die Zeit verfliegt für mich. Ich finde es unfassbar, vor allem in Anbetracht einer ganz bestimmten Tatsache. Und zwar, es ist ja nicht so, dass wie, keine Ahnung, Weihnachten oder eine Reise, dass man jetzt sagt,
ja, so geht nicht wie Weihnachten. Wirklich nicht wie Weihnachten.
Wie meinst du das?
Na, erstmal. Lass hier mal weiter.
Ach so, nee, dass man sagt irgendwie, ich bin so aufgeregt, ich freue mich so auf Weihnachten, also als Kind jetzt in den meisten Fällen oder als Mann, was ungefähr das Gleiche ist, dass man sagt, ich freue mich da so doll drauf, oh Mann, es ist noch so lange Zeit, ich kann es kaum aushalten bis dahin. Mhm. Natürlich ist das Kind auch was ganz, ganz Schönes, aber es ist tatsächlich anders, als ich es mir immer vorgestellt hatte, dass jetzt ganz doll bei mir im Vordergrund steht, nichts Schlimmes, nicht, dass es jetzt plötzlich negativ wird, aber dass so mit fortschreitendem positiven Ergebnis mir immer bewusster wird, mir persönlich, krass, wenn die Zeit vorbei ist, die wir da gerade warten, diese 9 oder 10 Monate, dann verändert sich unser komplettes Leben. Und dann sind plötzlich 10 Monate Vorbereitungszeit, von denen ich die ersten 3 oder 4 erfolgreich verdrängt habe, um bloß nicht enttäuscht zu sein, falls es frühzeitig beendet wird, überhaupt nichts mehr. Mhm. Das finde ich so krass, wie schnell die Zeit vergeht. Und wirklich, ich habe vorher immer gedacht, krass, ey, wir halten so Frauen, vor allem die nach Kinderwunschbehandlung, die so lange schon warten mussten, dann müssen die auch noch, also wie jede andere Schwangere auch, fast ein Jahr noch darauf warten, dass das Kind endlich kommt. Wie hält man das aus? Gibt es da Tricks oder wie übersteht man die Zeit? Und jetzt, wo ich selber drin stecke, denke ich, ich möchte die Zeit anhalten. Das geht mir viel zu schnell.
Ja, gerade weil man ja irgendwie so, also ich habe das nicht aktiv gedacht, aber wenn man jemanden hört, irgendwie die Person ist schwanger, dann hat man die Vorstellung, okay, das ist eine Frau mit einem riesen Bauch, weil das ist irgendwie so der Stand, wo man mitkriegt, dass Leute schwanger sind. Aber man ist ja nicht, okay, man Schwangerschaftstest und dann ploppt der Bauch so raus bei sich. Das heißt, die ersten Monate, es dauert ja, wie du gesagt hast, es dauert ja wirklich lange, bis man das von außen wahrnehmen kann.
Ja.
Ne? Also das ist ja total verrückt. Ich hatte jetzt übrigens nochmal diese Monatsgeschichte im Kopf. Und ich glaube, ich habe jetzt meinen Gedanken vorhin runterfiltern können. Nämlich, wenn man sagt, man ist im 5. Monat, dann ist man seit 6 Monaten schwanger. Und so kommen diese 9. Monat, 10 Monate. Man ist ja nie im 10. Monat, das ist man ja nicht. Man ist im 9. Monat, aber man ist 10 Monate schwanger. Denk mal drüber nach.
Muss ich echt mal drüber nachdenken. Kann ich jetzt?
Hast du ja noch nie gehört, oh, ich bin im 10. Monat. Nee. Es sind 10 Monate. Mhm. Aber man ist wenn man seit 10 Monaten schwanger ist, ist man im 9. Monat. So.
Muss ich drüber nachdenken. Ja. Okay. Ich würde gerne zu einem anderen Thema kommen.
Du. Was The stage nämlich, is yours.
Es ist chronologisch, weil es war nämlich um Weihnachten rum.
Ja.
Und ich finde, wir können das wunderbar in eine Rubrik gießen, von der ich mir gerade nicht sicher bin, ob wir sie schon mal hatten. Ich glaube nicht. Ich weiß, dass wir schon ganz viel dazu gesammelt haben, weil das scheinbar was ist, was rund um Schwangerschaft, Kinder, Baby, Babyzeit, Elternzeit, all das, was das betrifft, ganz viel praktiziert wird und ich habe noch nicht ganz durchstiegen, warum, aber es ist jetzt so nah an mir dran gewesen, dass wir uns nicht länger davor sträuben können und es ist dieses Thema hier. Wart's mal ab. Es geht um dieses, also es ist wirklich unglaublich, um dieses kleine Sätzchen, um diese kleine Prophezeiung, diese Warnung, wart's mal ab.
Ja.
Ich habe tatsächlich davon schon ein paar gesammelt, also echt, ich hatte am Anfang, war mir übel, da habe ich dann von Leuten schon gehört, ja wirklich wortwörtlich, das ist ja wirklich, das ist ja so klischeehaft, dass genau diese Formulierung benutzt wird, dann wird gesagt, ja wart's mal ab, das wird noch viel schlimmer und danach folgt immer was Negatives und was ich witzig finde, ist, mir wird auf Instagram Algorithmus bedingt, werden mir sehr viele Reels rund um Schwangerschaft und Baby ausgespielt in letzter Zeit und wenn mir englischsprachige Reels ausgespielt werden, sagen die, wart's mal ab auf Englisch. Jetzt überlege ich gerade, was das nochmal war. Warte. Ja, wait until, glaube ich.
Mhm.
Und da machen dann Frauen so witzige Reels darüber oder greifen das halt auf und beschweren sich über dieses englische wart's mal ab.
Mhm.
Was mir zeigt, Alter, das ist exakt das Gleiche, bloß in einer anderen Sprache, aber es wird auch, da wird es praktiziert, es wird auch genauso ausgedrückt, da ist es nicht irgendwie so, keine Ahnung, es ist keine andere Formulierung, sondern es ist exakt auch, wart's mal ab.
Das ist lustig, weil ich hätte mir vorstellen können, dass es ein deutsches Ding ist.
Nee, es
weil ist, oft ja, weil oft ja irgendwie in anderen Kulturen oder gerade so im amerikanischen Raum vieles ja deutlich positiver gesehen wird, oder? Ne? Also es ist sehr viel bejahender, aber da anscheinend nicht. Ja.
Genau. Ja, und falls es euch noch nicht begegnet ist, weil ihr damit noch keine Berührung hattet, wart's mal ab, wird immer, also als Vorbereitung gesagt, meistens zu Frauen. Und dann kommt eine dramatische / horrormäßig anmutende Prophezeiung in der Zukunft, was noch passieren wird. So. Und ich habe das schon oft gehört und ich habe das so auch am Rande immer schon oft mitbekommen, dass es so ein Ding sein soll. Und jetzt, wo ich in dem positiven Ergebnis drinstecke, kann ich sagen, ja, es ist wirklich so schlimm, wie alle sagen mit diesem Satz und diesen Prophezeiungen. Und ich bin damit folgendermaßen in Berührung gekommen. Und zwar, genau, es war um Weihnachten rum und ich habe bei Instagram ein Bild gepostet von meinen Weihnachtsbaumanhängern oder ein Video oder so, weil ich liebe ja diese, was ist das, Glas, Porzellan, Kitsch. Keine Ahnung, Kitsch, diese Figuren, also ein Papagei oder ein Dino, ja, ich kann die gerade schwer beschreiben.
Bierkrug, naja, das sind diese
Glas.
Diese Kugeln in Form von nicht Kugeln, sondern von Gegenständen.
Das sind eigentlich gar keine Kugeln, das sind.
Naja, aber es ist das gleiche Material. Es ist das Material von einer Weihnachtskugel, nur halt in Form
und aus
von.
Aus was sind Weihnachtskugeln? Aus Glas.
Aus Weihnachtskugelmaterial. Hm? Weihnachtskugelmaterial.
Vor allem Material.
Ja, das ist das Einzige, wo es diese Material. Verwendung ist und in der Raumfahrt wahrscheinlich.
Genau. Also davon habe ich ein Bild gepostet und dann sind einige Followerinnen um die Ecke gekommen, die geschrieben haben, das war wirklich eine Nachricht, die ich wortwörtlich so gecopy-pastet habe, falls es das Verb ist, gecopy-pasten. Mhm. Die Nachricht lautete, also die Kugeln wirst du mit Kind nicht mehr anhängen, sammel schon mal Filzanhänger im Sale. Und ich musste leise bis 10 zählen und tief durchatmen und kann euch jetzt schon mal sagen, es hat gar nicht geholfen. Ich bin trotzdem innerlich komplett ausgerastet und musste eine Story dazu machen, weil das halt das 100. also nee, aber sagen wir das 10. Mal ist, dass mir das an irgendeiner Stelle begegnet, dieses ja, wart's mal ab, wenn das Kind erstmal, dann wirst du gar nicht mehr. Und meine liebe Freundin Lisa, die im 9. Monat ist, die hatte das auch kurz vorher erst bei sich bei Social, also auf ihrem Instagram thematisiert, weil es bei ihr genau das Gleiche ist, dass egal was sie macht, wird ihr gesagt, ja, wart's mal ab, das kannst du bald nicht mehr. Oder ja, wart's mal ab, also mit Kind wirst du da nicht mehr drüber lachen. Und ich verstehe es nicht, ich musste dann auch eine kleine Ansage machen und sagen, dass ich jetzt ab jetzt Hardcore, nennt man das Hardcore?
Guck mal, was du sagen willst. Wenn du Hardcore sagen möchtest, dann sag mal Hardcore, ja.
Ja, dass ich ab jetzt ganz strikt blockiere.
Ah ja, sehr gut.
Wie sagt man das mit hart? Irgendwie knallhart.
Knallhart.
Knallhart, ich glaube, das habe ich gesucht. Ich werde knallhart blockieren, weil wirklich dieses pass bloß auf oder das kannst du alles bald vergessen. Bald schläfst du gar nicht mehr. Das und das wird mit Kind nicht mehr möglich sein. Bald hast du gar keine Freiheiten mehr. Das alles, das wird bald nicht mehr stattfinden. Das kannst du nicht mehr benutzen. Das kannst du nicht mehr kaufen. Das kannst du jetzt schon mal in den Keller stellen. Ich raste in spätestens 4 Wochen aus, wenn das so weitergeht. Weil es macht, also ich weiß nicht, ich verstehe den Zweck dieser Nachrichten nicht. Die geben einem ein blödes Gefühl. Die Person, der es gesagt wird, die Person, die es sagt, hat ja automatisch sowas wie einen erhobenen Zeigefinger. Mhm. Und was zieht man aus dieser Info? Weil,
ich glaube, es ist eine Umverteilung.
Was für eine Umverteilung?
Eine Umverteilung des Scheißefühlens. Bei Leuten, bei denen irgendwas kacke gelaufen ist, die tragen das so in sich, immer in sich und dann irgendwann, wenn die sehen, ah, guck mal, bei der Person könnte das Gleiche passieren, ich warne die mal.
Aber
und dann verteilen
genau.
Die
und was bringt dieses Warnen?
Ja, dann, naja, das ist erstmal eine Profilierung über, ich weiß das schon, so wird das sein und ich prophezeie dir, dass es so sein wird. Ja, es ist man erhebt sich zum Propheten und es ist einfach ein Umverteilen von seinem eigenen Scheiß.
Also mir hat eine verloren, nachdem ich das thematisiert hatte, geschrieben, ihre Nachricht war, ich denke, solche Nachrichten sind in erster Linie von Neid geprägt, weil es bei ihr aktuell nicht geht, dass sie ihren Baum so schmückt und diesen Neid versucht sie dann auszudrücken, versucht sie dir dann aufzudrücken, damit es dir schlecht geht. Es sagt immer nur was über die Person aus, die sowas sagt und nichts über dich. Fand ich schon mal einen guten Gedanken. Was ich persönlich noch glaube, ist, es geht, glaube ich, in die Richtung, die du gesagt hast.
Glaube ich auch.
Dass es eine, wow. Dass es, Achtung, eine Mischung ist aus Frust. Also, weil man genau sich vielleicht selber im Leben einschränken musste oder gerade muss. Und deswegen eine gewisse Meinungshoheit oder auch, wie du gesagt hast, Erhabenheit, weil es hat was von diesem, ich sag dir mal, wie es läuft. Und ich glaube, das liegt daran, meiner Meinung nach, meiner küchenpsychologischen Meinung nach, dass Menschen wahnsinnig gerne Experten sind. Und wenn du kein Experte, keine Expertin auf einem bestimmten Gebiet bist, dann machst du dich dazu. Ja. Leute, also Es gibt natürlich auch viele, bei denen das nicht so ist, aber ich glaube, sehr viele Menschen lieben es, in irgendwas so die Meinungshoheit zu haben oder zu sagen, ich sag dir mal, wie der Hase läuft. Mhm. Das machen Menschen im Beruf ganz oft, die werden dann so besserwisserisch oder sind nicht redefähig, kompromissfähig, wie auch immer. Und ich glaube, dass dieses Gebiet Baby, Schwangerschaft, Kinder, auf dem sich ja die Person dann eine Weile schon befindet, ja, das gibt, glaube ich, manchen Menschen. Und leider habe ich die Erfahrung gemacht, sind es oft Frauen. Das verstehe ich nicht. Und ich mag eigentlich überhaupt keine Frauenbäscherin sein und bin auch überhaupt keine, ich finde Männer viel einfacher. Ich habe eigentlich nur männliche Freunde, weil Frauen finde ich super anstrengend. Bin ich überhaupt nicht. Ich habe sehr viele, sehr liebe, gute, tolle Freundinnen. Aber ich habe leider das Gefühl, dass es ganz oft Frauen und Mütter sind, die sich da gegenseitig so piesacken und in die Pfanne hauen, was ich noch nicht so richtig durchstiegen habe, was es ist.
Kann ich dir sagen, nämlich diese scheiße Umverteilung.
Du meinst den eigenen Frust an anderen auslassen?
Den eigenen Frust reduzieren, indem man andere mit reinzieht. Man sagt ja nicht umsonst, geteilte Scheiße ist halbe Scheiße. Das ist einfach so. Wenn man wieder sehr, sehr guter Vergleich von mir.
Sehr gute Vergleiche. Mit Bene.
Tolle Kategorie, liebe ich einfach. Wenn du Flugangst hast.
Ja.
Ja. Und neben dir sitzt jemand, der hat noch mehr Flugangst, dann geht's dir plötzlich besser damit.
Das stimmt tatsächlich, so geht's mir auch. Ja. Aber da muss ich jetzt leider ganz doll intervenieren und sagen, das finde ich einen ganz schlechten Vergleich. Weil, wenn ich den Vergleich auf deinen Flugfahrt, auf deine Raumfahrt da beziehe, müsste er so lauten: Ich habe ganz doll Flugangst. Und ich stehe in der Schlange am Terminal, also beim Gate, wo es zum Flugzeug geht. Und ich sag jemandem vor mir, wart's mal ab, das wird gleich richtig schlimm. Wenn Turbulenzen kommen, du wirst wahrscheinlich die Kotztüte brauchen. Du wirst so eine Angst haben. Bist du schon mal geflogen? Nee, noch nicht. Das wird gleich ganz schlimm. Ja. Das ist ja der Vergleich.
Okay, dann ist der Vergleich, dann feile ich da nochmal nach. Ich bin eine Person mit, also ich nicht ich, sondern mein fiktives Ich ist eine Person mit Flugangst.
Deine Fick-Person?
Ja. Und kriegt mit, dass die Person daneben auch da so einen Hang zu hat, so eine Neigung Richtung Flugangst.
Stopp, Intervention. Das ist ja schon, nee, das stimmt ja schon nicht, weil die andere Person hat nicht schon irgendeine, ich habe einfach nur ein Bild, jetzt wenn man es auf das Beispiel bezieht, von meinen Baumkugeln. Ich habe nicht irgendwie das mit Kindern in Verbindung gebracht.
Na gut, dann reicht es vielleicht doch einfach im Flugzeug zu sitzen und man sagt, oh Gott, das wird jetzt so schlimm.
Nee, auf dem Weg dahin zu sein.
Oder so.
Das ist ja das Ding. Man ist ja noch nicht mal da. Ja. Und jetzt kann ich dir sagen, was ich daran nämlich das Allerkrasseste finde. Und dein Vergleich, den fand ich nicht so gut. Aber jetzt haben wir eine ganz neue Rubrik. Ariana macht aus Benes sehr schlechten Vergleichen sehr gute Vergleiche. Denn die Situation ist so. Zwei Leute stehen in der Schlange. Wir sind die Person, die Flugangst hat und sagen zu der Person vor uns, bist du schon mal geflogen? Die Person sagt, nein, das ist mein erstes Mal, ich freue mich total. Mhm. Und dann sagen wir, wart's mal ab, das wird ganz schlimm. Fliegen macht dir richtig dolle Angst.
Turbulenzen und so.
So, und jetzt kommt's. Jetzt mache ich es nämlich zum guten Vergleich. Wir spulen jetzt mal nach vorne. Die Personen gehen beide ins Flugzeug und die Person, die gerade angetippt wurde von hinten von der Flugangstperson, denkt so, hä? Was hat die denn für ein Problem? Das ist doch mega geil. Mal von hier oben hat man voll den guten Ausblick. Das Essen ist lecker. Okay, das ist eine Lüge, aber
Es kitzelt so lustig im Bauch, wenn
Turbulenzen
sind. Es kitzelt
so lustig im Bauch. Ich finde es total cool. Wir kommen super schnell voran. Und das ist exakt das, was ich meine, auf diese Wart-mal-Absprüche bezogen. Ja. Wow. Woher will die Person das denn wissen?
Ja.
Und wenn jetzt Leute kommen und sagen, ja, weil das in den meisten Fällen so ist, dann sage ich, gut, in den meisten Fällen, also kann man auch sagen, irgendwie in der Schwangerschaft, hier zum Beispiel mit der Übelkeit. Ja. In den meisten Fällen haben Frauen, also die Erfahrung habe ich gemacht, nicht so lange Übelkeit wie ich. Bei den meisten Freundinnen von mir, wenn die überhaupt Übelkeit hatten, war es spätestens mit der 12. Woche eigentlich vorbei. Ich bin jetzt in der 20. und hab's. So, du kannst keine Regel daraus ableiten. Du kannst sagen, die Wahrscheinlichkeit ist so und so hoch. Aber nur aus einer Wahrscheinlichkeit dann jemandem zu sagen, ja, wart's mal ab, die Person ist noch nicht mal da. Ich bin nur schwanger und mir schreibt schon jemand, du musst dir schon mal Filzanhänger kaufen, weil du die bald nicht mehr an deinen Baum ranhängen kannst. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Du machst jemandem Angst mit etwas, wo du noch überhaupt nicht sagen kannst. Du bist nicht, wie heißt dieser komische Typ, der in die Zukunft gucken kann? Methusalem?
Boah, weiß ich nicht. Nee, der ist einfach nur alt, oder?
Nosferatu?
Ja, vielleicht.
Sowas in der Richtung. Nofretete. Mhm. du bist nicht diese Person, du hast nicht diese Zauberkräfte, dass du in die Zukunft gucken kannst. Und ich verstehe es nicht, warum man über etwas, warum man von etwas, worüber man auf gar keinen Fall zu 100% wissen kann, ob es so ist, jemandem anderen als gegebene Tatsache in Aussicht stellen muss. Ja. Warum?
Ich sag's dir. Scheiße Umverteilung, weil diese Person hätte ja auch einfach schreiben können, oh Mann, wie schön, ich musste leider alle unsere Kugeln gegen Filzanhänger eintauschen. So, das wäre nämlich die andere, das wäre nämlich die Seite von, oh Mann, ich finde es schön, dass du da diese Anhänger an deinem, ich kann es leider nicht mehr machen, weil bei mir ist es so und so.
Mhm.
Das wäre nämlich die, das wäre die eigentlich logische Nachricht, die man dir, wenn man dir das mitteilen möchte, quasi das so schreiben könnte. Aber sie möchte ihr Leid, weil anscheinend findet sie Filzanhänger genauso scheiße, wie jeder normale Mensch Filzanhänger scheiße findet. Und das nervt sie, ja. Und deswegen will sie ein bisschen von ihrer Scheiße auf der abwälzen, damit an ihrem Schuh ein bisschen weniger Scheiße ist.
Mhm.
Ja, sie hätte einfach sagen, oh wow, so eine tollen Kugeln hatten wir früher auch. Bei unserem kleinen Satansbraten mussten wir leider alles austauschen in Filzanhänger.
Siehst du? Und wenn man es so umformuliert, wie du es gemacht hast, das entlarvt es sofort, weil man dann merkt, ja, das hat ja gar keinen Sinn, jemandem das zu schreiben. Was soll denn das? Warum sollte man das jemandem sagen?
Genau.
Das ist ja nur seinen eigenen Frust über etwas loswerden. Und da merkt man schon, wie unsinnig das ist. Weil
und was ist das?
Scheiße Umverteilung.
So.
Weil ich nämlich auch dann, ich habe das so formuliert, dass wenn sich jemand einen jungen Hund holen würde und der würde mich oder dich, eher dich, gezielt fragen, nee, das kann ich auch beantworten, was da auf einen zukommt. Also würde zu mir kommen und sagen, Ariana, wir wollen uns auch einen jungen Hund holen. Kannst du mal ganz ehrlich sagen, wie das war? Haben wir auch mit anderen Freunden gemacht, dass wir die gefragt haben, hey, wir überlegen uns einen Hund zu holen. Wie war denn das für euch? Oder wie ist das für euch? Dann finde ich, kann man absolut diese Frage ehrlich beantworten und genauso sagen, wie es ist, weil man wurde um Rat gefragt.
Ja, aber trotzdem sagt man oder man der Rat, der dann kommt, der ist darauf abgezielt, was man selbst für eine Erfahrung gemacht hat. Nicht, was die andere Person potenziell für eine Erfahrung machen
und
wird. Man kann sagen, bei uns war es so und so.
Und ich werde auch danach gefragt. Aber ich finde dieses mit dem, das wirst du bald nicht mehr benutzen können. Und wenn ihr jetzt denkt, ja, wie viele Leute machen das, kriegen bei Instagram oder schreiben bei Instagram Nachrichten mit Baumanhängern, das ist ja nur ein Platzhalter gerade, weil die Situation gibt es tausendfach, auch in Freundeskreisen, in Kitas, auf der Straße, auf Spielplätzen unter Müttern, dass dieser Satz gedroppt wird, ist mir wie gesagt auch schon passiert, also dass ich den gedrückt bekommen habe quasi, auch in diesem echten Leben und nicht nur auf Instagram. Auf den Hund nochmal bezogen, gehe ich doch nicht zu jemandem hin und sage, ich sehe gerade, du hast dir einen Welpen geholt, ey, das viel Spaß, das wird noch richtig scheiße, du wirst in nächster Zeit kaum schlafen, du wirst komplett fremdbestimmt sein, du wirst abends nicht mehr weggehen können, der wird alles bei dir anklammern, wird alles kaputt machen, du wirst das Haus nicht verlassen können, wenn hast du einen Freund oder eine Freundin oder so einen Partner oder eine Partnerin, ey, ihr werdet nicht mehr zusammen was machen können in nächster Zeit, wo man den Hund nicht mitnehmen kann, oh Gott, das wird so die Hölle, das mache ich doch auch nicht.
Nee.
Und vor allem, der absolute Gag dafür ist ja für mich, selbst wenn es bei mir so war, niemand kann sagen, ich erst recht nicht, dass es auch bei einer anderen Person so sein wird. Vielleicht hat die einen Hund, so wie wir zum Beispiel, unser Hund, wir hatten wirklich viele Höhen und tiefe Tiefen. Was aber er zum Beispiel nie gemacht hat, war hier Sachen kaputt machen und Möbel anfressen und so, was viele als Problem haben. Ich kann doch nicht zu jemandem sagen, der wird dir alles zerstören, weil ich nicht weiß, wenn uns das jemand gesagt hätte, boah, der wird euch am Anfang alles kaputt machen, hat er nicht gemacht.
Ja.
Und ich verstehe das nicht.
Das hatte ich tatsächlich relativ häufig, muss ich sagen. Und was hat er schon alles kaputt gemacht? Gar nichts.
Oder wie, was sagst du relativ häufig?
Nein, das wurde
ich
gefragt.
Und gefragt?
Als er noch ein Welpe war. Und was hat er schon alles kaputt gemacht?
Ja,
nix.
Ja, der einzige Sinn dieser Aussagen, also wenn man das in Aussicht stellt, was noch passiert, ist ja der Person Angst zu machen vor dem, was kommt. Es gibt der Person ein ungutes Gefühl. Das vermiest, finde ich, auch die Vorfreude. Und einem selber offensichtlich gibt es das Gefühl, ja, ich bin jetzt Experte und kann jemand anderem sagen, was sich bald negativ verändern wird. Und ganz wichtig ist halt dieses mit dem Negativ, ne? Weil, das habe ich dann auch festgestellt oder habe ich dann auch gesagt, das ist so interessant, dass eigentlich nie jemand sagt, und da hat mir eine Followerin eine ganz süße Liste, ist auch so ein bisschen zwischen Kitsch und süß, aber in dem Moment fand ich süß, so eine Positivliste mit wart's mal ab, weil ich auch meinte, es ist super komisch, niemand sagt, oh, wart's mal ab, du wirst so eine Liebe spüren, die du noch nie für ein Lebewesen gespürt hast. Oder, ey, wart's mal ab, du wirst so viel Spaß mit deinen Kindern haben, das wird so witzig mit denen, es ist immer dieses Negative. Und genau, eine Followerin hat mir dann so eine Liste geschickt mit so positiven, wart's mal ab, irgendwie, wart's mal ab, bis du deine Freunde und deine Familie das erste Mal mit deinem Baby im Arm siehst, wart's mal ab, bis das Baby das erste Mal lacht, wart's mal ab, bis dein Kind das erste Mal dich anguckt und Mama sagt und so. Und ja, man muss jetzt auch nicht alles so schnörkeln und romantisieren, aber diese Fixierung auf das Negative, das ist mir einfach unbegreiflich. Und jetzt kommt nämlich jetzt kommt mein persönliches Highlight. Nachdem ich mich wirklich ausgeflippt bin auf Instagram und auf den imaginären Tisch gehauen habe, man glaubt es nicht, es ging am selben Abend direkt weiter, weil ich habe ein Foto von mir, was du von mir gemacht hast. Ich lag auf dem Boden und keine Ahnung, hab mich mit dem Hund unterhalten oder so, was man halt so macht. Und hab dann darunter geschrieben, weil man halt meinen langsam wachsenden Bauch gesehen hat. Also auf dem Rücken ist der natürlich immer noch mal ein bisschen flacher, aber man hat schon gesehen, da ist so ein Plötzchen jetzt. Hab geschrieben, zwischen fünfter Monat und Spekulatius gegessen, bis Packung leer ist. Und dann schreibt mir jemand, Ariana, vorsichtig, Zimt wirkt wehenfördernd. Wegen Spekulatius.
Ja.
Ey Leute, ich raste aus, wirklich. Ich musste wirklich sehr tief und lange und viel atmen, um darüber dann nochmal eine Story zu machen. Aber,
aber tief und viel
Anliegen.
Atmen ist auch wehenfördernd.
Ist auf jeden Fall wehenfördernd. Es war mir aber ein Anliegen, weil ich mir ja die Leute auch manchmal so erziehen will. Weil ich denke, ich sehe es überhaupt nicht ein, das die ganze Zeit zu ignorieren oder hinzunehmen. Ich will auch nicht, wenn ich alle blockiere, habe ich bald keine Follower mehr. Ich finde es auch manchmal wichtig, dass man einem Erziehungsauftrag nachkommt. Aber musste da wirklich einmal zum wiederholt mal auf den Tisch schauen und eine Ansage machen und auch sagt es an der Stelle gerne nochmal. Das wird auch ganz oft mit Lakritze gesagt, dass man keine Lakritze essen soll, keine Pilze, Leute. Also was man definitiv weglassen sollte, sind Alkohol und Kippen und ansonsten gesunden Menschenverstand einschalten und sich mal richtig informieren, weil bei Zimt, ich glaube, wenn man dann nach den Mengen guckt, wo gesagt wird, Achtung, ab da wird's gefährlich, ist irgendwie so ein Kilo Zimt oder so. Und dann haben mir ganz viele Hebammen geschrieben, als ich das thematisiert habe, meinten, Ariana, wenn Zimt wirklich so wehenfördernd wäre, wie die Leute es schreiben, dann wäre es ja das neue Einleitungsmittel in Deutschland. Weil da wird wirklich mit Mühe und Not manchmal versucht, ein Kind aus einer Frau rauszupressen, was aus irgendwelchen Gründen jetzt geholt werden oder rausgedrückt werden soll und nichts funktioniert. Wenn es so einfach wäre mit Himbeerblättertee oder mit Zimt, dann würde man das doch machen. Und auch wenn man sich da mal so die Grenzwerte anguckt, ja, Lakritze soll man glaube ich nicht essen wegen dem Extrakt der Süßholzwurzel und dann guckt man mal genau nach, wo sind denn die Grenzwerte und dann liest man halt sehr, sehr schnell, dass du glaube ich jeden Tag 150 Gramm Lakritze in dauerhaft essen muss, damit da irgendein Effekt einsetzt. Und dann dieses, ich meine, ich esse Spekulatius und dann schreibt mir jemand, Achtung, das ist wehenfördernd. Sag mal, da habe ich auch echt das Gefühl, selbst wenn es irgendwann mal eine Zeit gab, in der das gesagt wurde, man muss doch auch ein bisschen mal nachdenken, also Menschenverstand einschalten.
Bist du ja auch nicht irgendwie 8., 9. Monat, sondern du bist im 5. Also das mit dem wehenfördernd ist vielleicht eh noch nicht so das Thema.
Nee, da muss ich sagen, das ist ja genau der Grund, warum die sagen, Achtung, im 9. Monat wäre es ja nicht mehr ganz so schlimm. Aber im 5. Monat, das wäre ja dann eine Fehlgeburt oder eine Frühgeburt.
Ach so.
So, darum geht's ja. So, Achtung, nicht, dass da Frühwehen ausgelöst werden, dass dir das Kind im 5. Monat abgeht, so nach dem Motto. Aber ja, also ich frage mich dann wirklich, Leute, wenn ihr das auch denkt oder ihr die Person wart, die mir das auch geschrieben haben, weil es waren viele, nehmt es jetzt bitte nicht als ganz persönlichen Angriff von mir, aber ich muss sagen, da sitze ich schon da und zweifle an dem Intellekt mancher Leute, die ernsthaft einer Person schreiben, oh, ich sehe gerade, du isst Spekulatius, Achtung, der wirkt wehenfördernd. Also was glaubt ihr denn, dass 4 Körner Zimt auf einem Keks Wehen auslösen? Und diese Panikmache und dieses, ja, ich glaube, ich bin auf dem Fuße auch ein bisschen empfindlich, weil das hat mich ja in der Kinderwunschbehandlung schon ganz oft begleitet, diese Angstmache vor so bestimmten Spritzen oder bestimmten, ja, weiß ich nicht, Maßnahmen, Eingriffen, wie auch immer. Und das geht jetzt irgendwie weiter und diese Sachen, die vor denen in der Schwangerschaft gewarnt wird, die habe ich ja sogar vorher schon oft mitbekommen, so bei Freundinnen oder ich weiß nicht warum, wahrscheinlich weil ich mich fürs Thema Kinder schon immer so interessiert habe, aber ich habe das schon vorher mitbekommen, dass da vor bestimmten Sachen immer so gewarnt wird. Und jetzt mache ich halt bei immer mehr Sachen so die Erfahrung, dass das überhaupt nicht stimmt. Auch das mit dem Sport zum Beispiel. Ich mache immer noch weiterhin mein Krafttraining. Mhm. Also mein Trainer und ich versuchen jetzt nicht neue Rekorde aufzustellen, aber wir mussten, ich mache jetzt nicht irgendwie, trainiere jetzt nicht mit einer 2-Kilo-Hantel. Wir machen weiterhin mit 55 Kilo, so wie ich es vorher auch gemacht habe, Kreuzheben und Backsquats und was weiß ich nicht alles. Und da wird dann vorher, also ja, ich weiß nicht, es wird vor allem so eine Angst gemacht und auch mit diesem Essen und ich finde das ganz schlimm. Also es gibt bestimmte Dinge, ich glaube bei Thunfisch zum Beispiel, roher Salami wegen Toxoplasmose, rohem Fisch in Sushi und so, das kann ich nachvollziehen, dass da so bestimmte Sachen sind, wo rohes Ei, wo man sagt, okay, das ist jetzt ein Risiko, was man vielleicht sich mal näher angucken sollte. Ja. Aber wegen Spekulatius, also ja.
Wegen des Zimts in Spekulatius.
Wegen des Zimts in Spekulatius, ja. So, jetzt reden wir schon eine ganze Weile, vor allem ich wirst du jetzt wahrscheinlich mal wieder sagen und ich würde sagen, bevor das noch zu sehr eskaliert hier, ich hatte eigentlich noch ein paar Sachen mir notiert, aber die holen wir nächstes Mal vielleicht einfach nach. So, würde ich sagen, wir kommen jetzt zur Kostenausschlüsselung in der Kinderwunschbehandlung. Und ja, ich brauche jetzt nicht jede Position vorlesen, aber ich kann es ja nochmal sagen. Wir sind im Spätsommer 2022 in die Kinderwunschklinik gegangen zur Behandlung. Vorher warst du ja schon einmal für ein Spermiogramm da, aber das war nur, um dem Bürgermeister mal die Hand zu schütteln.
Und da sind keine Kosten entstanden, da hätten die mir eher was zahlen müssen.
Oh Gott, ja. Oder die hätten mal kosten müssen. Mhm. Und dann haben wir mit so einem Monitoring angefangen, wo ich glaube, da haben wir mit Letrozol, das sind so Tabletten, haben wir mit Letrozol angefangen und ja, die haben halt, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ich glaube, ich musste die komplett zahlen, aber das waren halt irgendwie immer so 20 Euro und da war mir ja noch nicht klar, dass die Behandlung so lange gehen würde. Das heißt, da habe ich noch nicht diese Tabelle aufgeführt. Das war dann wirklich erst, als ich wusste, okay, wir fahren jetzt die harten Geschütze auf mit Insemination, IVF, Kryo, bla bla bla. Und durch diese Tamponadengeschichte, dass die da bei mir diese Tamponade vergessen haben zu ziehen, haben wir die ersten oder die drei Inseminationen, die wir hatten, kostenfrei durchgeführt bekommen. Deswegen fängt meine Historie der Kosten erst am 4. Mai an. Sprich, wenn man das jetzt als exemplarische Kostenaufstellung von unserer Behandlung nimmt, müsste man theoretisch noch diese drei Inseminationen draufrechnen und das wären dann, glaube ich, pro Insemination, was waren das, glaube ich, so 500 Euro 500, hatten wir uns gesagt? Genau. Ja. Das heißt, dass man ungefähr 1500 Euro plus paar zerquetschte für die Tabletten noch draufzählen müsste. Aber ich hatte es ja vorhin schon angekündigt, 4. Mai 2023 war die erste Rechnung und zwar für Gonal, das ist dieser Pen, mit dem bei mir die Eizellreifung angeregt werden sollte und Cetrotide oder Cetrotide, wie mir eine Followerin aus dem Pharmaunternehmen mal oder von der Herstellerfirma, glaube ich, geschrieben hat, für sage und schreibe 1068,86 Euro. Genau, und so zieht sich das dann durch. Medikamente, 783 Euro, 453 Euro, 168 Euro. Dann kommt das erste große Ding im Mai 2023, eine Punktion, das heißt die OP, wo das erste Mal Eizellen entnommen wurden. Die schlägt zu Buche mit 2271 Euro und 69 Cent. Finde ich immer interessant mit den Centbeträgen.
Zets.
Genau, dann kommt hier so eine Sonderposition, weil ich ja dieses Video von unseren Zellen haben wollte für 250 Euro und wir in diesem Special Inkubator waren. Ah, dann, finde ich auch interessant, kam nochmal eine Sonderrechnung über die Narkose, weil, ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber bei unserem Kinderwunschzentrum ist es offensichtlich so, dass die AnästhesistInnen nicht dort fest angestellt sind.
So auf Freelance-Basis.
Irgendwie sowas, weil da kam dann eine gesonderte Rechnung über 250 Euro nur für die Narkose. Genau. Ja, keine Ahnung. So, dann hier im Juli zum Beispiel nochmal Menogon und Cetrotide, also nochmal zwei Medikamente, 1530 Euro. Nochmal Medikament. Nächste Punktion, da war, ich glaube, weil bei der nächsten Eizellentnahme, die ja so viele entnommen haben, ich glaube, das ist der Grund gewesen, das waren 3.415 Euro und 36 Cent. Genau, dann geht's hier weiter mit Medikamenten, 314 Euro, 71 Euro. Dann hatten wir die IVF-Einsetzung quasi und unsere also die zweite IVF, das zweite Mal einsetzen, beziehungsweise eben nicht einsetzen, sondern Kryotransfer und Kryolagerung. Also Eizellen wurden eingefroren und mir eingesetzt. Da war die Rechnung 1233 Euro. Da kam dann auch nochmal später eine Rechnung über die Narkose, 250 Euro. Und dann haben wir hier wieder Medikamente, Prolutex, 120 Euro, 130 Euro. Und nochmal Lagerkosten, weil wir haben ja noch, wie viel haben wir jetzt noch? Zwei Eizellen, glaube ich, eingefroren. Befruchtete und lassen die auch erstmal da. Für
die zahlen wir Kost und Logis.
Wir zahlen den Kost und Logis und Stickstoff oder womit die eingefroren werden. Und das kostet, glaube ich, für 6 Monate 240 Euro. Das heißt, wir werden alle 6 Monate ab jetzt eine Rechnung über 240 Euro bekommen. Und da haben wir im November die erste gekriegt. Und jetzt müsstest du eigentlich einen Trommelwirbel machen, weil jetzt kommen wir zum Gesamtpreis. Ach, warte mal, vorher, bevor du den Trommelwirbel machst, wir haben ja länger nicht drüber gesprochen. Weißt du, was der Endpreis ist?
Ich habe, glaube ich, noch eine Idee.
Ja. Ah, okay, nee, dann wäre es fake, wenn du das jetzt redest, weil dann hast du ja einen Vorteil. Ja. Aber wir können ja mal so eine kurze Denkpause, eine Schweigeminute. Nee, aber eine kurze Denkpause.
Dann, ich mache einfach einen längeren Trommelwirbel. Dann können die Leute
okay,
dabei
und in der
nachdenken.
Zeit könnt ihr mal überlegen, was ihr denkt, was unterm Strich steht bei dieser Kinderwunschbehandlung, wo die 3 Inseminationen nicht mit reingezählt haben, nicht mit reingespielt haben, weil wir die nicht zahlen mussten. Und wir hatten, ja, wenn man es so will, sind es dann ja nur 2 IVF-Runden. Mhm. Also, ja. So stelle ich mir das Geräusch von Scham mit Mund Wind vor. 12.750 Euro.
Ach du Scheiße.
Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das soll jetzt nicht blöd rüberkommen, auf gar keinen Fall, aber ich habe ja vorher mich unfassbar viel informiert, mit vielen Leuten gesprochen, viel so mit der, also im Laufe der Zeit, am Anfang noch nicht, aber im Laufe der Zeit dann auch Geschichten so aus dem Bekanntenkreis, nicht Freundeskreis, aber Bekanntenkreis gehört und habe da also die Hausnummern gehört oder ja, wo da die Behandlungen gelandet sind. Und in meiner Vorstellung waren es, also ich habe noch mit viel, viel mehr gerechnet. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil die meisten, von denen ich gehört habe, halt weitaus höhere Beträge hatten. Und ich will jetzt nicht sagen, ja, war doch noch richtig günstig. Und natürlich, das, also für uns ist es selbstverständlich, dass das so ist und dass es dazugehört. Aber ich sage es an der Stelle trotzdem nochmal, wir sind uns natürlich absolut bewusst, dass es ein großes Privileg ist, dass wir das zahlen konnten. Und wir haben ja in diesem Podcast schon super oft darüber geredet, dass es für manche Paare / Einzelpersonen unmöglich ist zu stemmen, dass die Unterstützung, was das angeht, sehr, sehr also überholungsbedürftig ist. Und dass es eine total gemeine Aussiebung irgendwie ist, wer das sich leisten kann und wer das wer so eine Behandlung machen kann und wer nicht. Und dass Menschen dafür Kredite aufnehmen, sich hoch verschulden, trotzdem abbrechen müssen. Also ja, es ist unfassbar unfair. Und wir sind uns absolut bewusst, in was für einer privilegierten Position und Lage wir uns befinden, dass wir das zahlen können und konnten. Und ich finde, dass man das trotzdem sagen kann. Ich habe mit noch mehr gerechnet, weil ich immer so Zahlen gehört hatte von 20.000, 30.000 Euro. Ja, und ich kann gar nicht sagen, ich war jetzt erleichtert darüber, dass weniger war oder puh, jetzt ist es doch weniger geworden. Aber ich habe immer gedacht, der Berg wird noch viel größer, der da auf uns wartet.
Wir haben auch tatsächlich nie drüber geredet, ob wir eine Obergrenze haben, ne?
Nee, weil das so ist wie mit diesem Thema Adoption, wo ich auch oft drauf angesprochen wurde, so ist es für euch eine Option zu adoptieren irgendwann. Da habe ich ja auch immer gesagt, das ist was, worüber ich noch nicht nachdenken möchte, weil es ja für mich bedeutet, dass unser Weg endet.
Ah, ja, okay.
Und also der Weg der Behandlung und dass wir mit dem einen Teil abschließen müssen, weil der wohl nicht funktioniert und wir dann den nächsten Schritt gehen. Und da ich, das war so wie, dass es zum positiven Denken dazugehört, das erstmal nicht in Betracht zu ziehen. So war es, glaube ich, für mich mit der Obergrenze, dass ich dachte, wenn ich jetzt eine Obergrenze festmache, dann visualisiere ich ja schon, wir werden die erreichen. Und irgendwie habe ich gedacht, dass es für mich und für mein Gefühl, wo ich ja eh schon viel zu kämpfen hatte mit so Pessimismus und versuchen optimistisch zu sein, besser ist, ich denke jetzt gar nicht noch an sowas wie eine Obergrenze und mache mir damit noch Druck, so im Sinne von, oh Gott, bald haben wir das erreicht und dann müssen wir aufhören und dann war's das. Aber ja, also ich habe auch nie drüber nachgedacht, mit wie viel ich jetzt wirklich rechne oder habe das irgendwie vorher überschlagen. Aber nachdem ich halt so, so viele Zahlen, so viel weitaus höhere Zahlen gehört hatte, war das halt einfach was, womit ich, ja, ich habe halt gedacht, dass, oh Gott, das steigt bis 20.000, 30.000 Euro oder so. Das waren immer so der... Ja. Wobei man auch natürlich ganz klar sagen muss, es hängt ja total davon ab, welche Behandlung braucht man, macht man Diagnostik, wie viele Versuche braucht man.
Also muss man es alles selber zahlen, wenn man nicht verheiratet ist?
Ja, genau. Und es gibt viele Paare oder Frauen, wo, keine Ahnung, da müssen 11 Eier eingesetzt werden. Und natürlich ist es bei denen deutlich teurer als bei mir mit dem, was war es jetzt am Ende dann, der zweite Versuch. Mhm. Genau. Ja, genau. Aber das steht auf dem Kassenbon. Die Centzahl weiß ich leider nicht, weil ich irgendwann, sehe ich auch gerade hier in meiner Liste, angefangen habe zu runden. Da hatte ich keine Lust mehr. Ich habe nur bis zum 28. August die Nachkommastellen aufgeschrieben. Ab dann habe ich einfach gerundet. Deswegen ist es ein glatter Preis, der es eigentlich nicht wäre. Aber es sind 12.750 Euro, die eigentlich noch ein bisschen höher liegen würden, weil die drei Inseminationen noch draufkommen und weil ich am Anfang in dieser Monitoring-Zeit die Tabletten noch nicht aufgeschrieben habe, weil ich nicht wusste, dass ich diese Liste machen werde. Ja, aber das ist der Preis und wie ich ja auch schon so oft gesagt habe, wird dieses Kind definitiv diesen Betrag erstmal mit seinem Taschengeld abbezahlen, bis das Taschengeld dann bei ihm ankommt. Sprich, wahrscheinlich wird er das erste Mal Taschengeld mit 21 bekommen, weil bis dahin muss er erstmal die 12.750 Euro abstottern. Ja. Er kommt mit Schulden auf die Welt.
Also, ja, wie wir alle.
Wie wir alle oder wie es auch oft ist bei Leuten, die einen Kredit aufnehmen müssen, zum Beispiel für ihre Ausbildung oder ihr Studium und diesen Bildungskredit oder wie das heißt und den du auch, ne? Ja. Und muss man das erstmal abzahlen und ist so lange Sklave vom was? Vom Staat?
Von der Bank.
Von der Bank, stimmt. KfW ist es dann, oder?
Je nachdem, welche Bank dir den Kredit gibt, ja.
Ja, und unser Kind steht tief bei uns in der Schuld, also tief in der Kreide, knietief in der Kreide und halt.
Ich hoffe ja, dass dieses Kind dann irgendwann auch meinen Studienkredit abbezahlt.
Ja, ich glaube, es muss es auch, weil du zahlst ihn schon echt lange ab.
Umschichten.
Ja.
Wird einfach ein bisschen was
Scheiße umverteilen.
Ja, scheiße umverteilen. Wird ein bisschen was von meinem Studienkredit einfach auf diesen Behandlungskredit von dem Kind.
Immer wenn du das mit der Scheiße Umverteilung sagst, stelle ich mir so ein, wir haben mal einen Ausflug gemacht mit der Klasse in so ein Klärwerk und durften uns das angucken.
Gummistiefel. Gummistiefel sehe ich da sofort.
Ach so, nee. Wir standen an so einer großen Fensterscheibe, durften da reingucken und da wurde halt wirklich die Scheiße umgewälzt.
Ah, geil.
Und wenn du so Umverteilung von Scheiße sagst, muss ich immer an diese Scheiße-Umwälzung.
Ah, ich dachte, so ein Typ in so Ölzeug, ne, so eine Ölhose und so einer Schaufel und dann der die Scheiße wegmacht.
Ähnlich. Ja, das war auf jeden Fall unsere groß angekündigte Kostenausschlüsselung. Gibt's dazu noch irgendwas zu sagen?
Nee, eigentlich nicht.
Nee, ne? Nee.
Das hast du relativ detailliert.
Danke. Ja. Vielen Dank. So. Ich werde jetzt gleich die Sachen, die ich mir eigentlich für die heutige Aufnahme notiert habe, noch fürs nächste Mal notieren. Vielleicht kommen wir noch dazu, die zu erzählen. Da sind zum Beispiel so lustige Sachen, wie was sich bei mir körperlich verändert hat und was Bene dazu kommentiert hat. Und genau, wir fliegen jetzt erstmal nach New York morgen für 10 Tage. Der Anlass ist ja mein Geburtstag. Und weil wir nochmal einmal weg wollten, bevor kleine Satansbraten kommt und anfängt, seine 12.750 Euro abzubezahlen. Und genau, ich habe es ja vorhin, glaube ich, schon gesagt, dass ich da 2 Wochenwechsel haben werde in New York. Also erst in ein paar Tagen die 21. und dann beginnt die 22. Also werde ich, das finde ich sehr iconic, werde ich in New York in den 6. Monat flutschen.
Sliden.
Kann man sagen, sliden. Mhm. Genau. Und dann sind wir wieder da. Und dann machen wir wieder eine Folge und dann sitzen wir wieder hier und dann nehmen wir auf und dann wird's geil und dann wird's richtig gut.
So, und ihr seid dabei.
Und damit Schüsseldorf.
Tschüss.